Eins. Hier ist endlich wieder unser kleiner Podcast. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Musik, die hast du noch so lange nicht mehr gehört, weil wenn du sie wieder hörst,
Doch, ich habe die als Endlosschleife quasi bei mir als Einschlafmusik, als Aufwachmusik, nein, damit ich es nicht vergesse.
Wir dürfen nicht schon am Anfang unsere Zuhörer belügen.
Wo ich hingehöre.
Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Was passiert da mit dir, wenn du die Musik hörst?
Dann bin ich eigentlich direkt wieder drin. Dann bin ich eigentlich gerade wieder gut gelaunt. Dann denke ich mir, ja, ein bisschen eine Stunde quatschen mit meinem Papa und wem auch immer, wer auch immer da noch so
dazukommt. Natürlich wird eine Stunde heute nicht reichen, Raul. Wir haben jetzt 4 Wochen nicht mehr gesehen, beziehungsweise nicht mehr den Leuten hier uns erzählt, was los ist. Wir werden wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden brauchen. Aber ich denke mal, ihr könnt euch zu Hause
damit
ein bisschen...
Und hallo, liebe Hörer und Hörerinnen.
Legt euch gemütlich hin, macht euch was zu essen, macht euch was zu trinken. Wie sagen sie es immer?
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Genau, kommt runter vom Stepper, legt die Hand weg, das Bügeleisen und konzentriert euch auf das, was kommt. Jetzt kommt großes Kino.
Obwohl, ich glaube, zu unserer Folge kann man bestimmt auch gut Sport machen. So eine Stunde lang machen auf dem Stepper jetzt.
Machen auch Menschen, die bewegen sich dazu, die machen Sport, die laufen,
also joggen, so oft, wie du walken. Leute dazu aufforderst, sich zu bewegen, ist das eigentlich der ideale Sport.
Das ist ja meine Kernkompetenz, ist ja quasi mein Auftrag
von Gott gegebener
stimmt. Auftrag. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Im Namen des Herrn der Bewegung.
Ein Blues Brother haben wir hier vor. Genau.
So, wir sagen hallo und herzlich willkommen. Es ist der 4. Juni.
Ja, kurz vor Pfingsten.
Genau, ich glaube am 1. Juni ist meteorologischer Sommeranfang.
Ach Gott, okay.
Hast du das gewusst?
Ja.
Hast du gewusst, okay.
Natürlich, am 1. Juni ist Kindertag.
Am 1. Juni war Kindertag, genau.
Also zumindest im Osten.
Und du hast mir erzählt, es war auch Tag der Eltern.
Bei mir auf Arbeit, kriege da immer so Kita-Newsletter und da stand auch, dass am 1. Juni auch Weltelterntag ist. Aber ich weiß nicht, ob sich das einfach ein paar Leute noch ausgedacht haben, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren für die Eltern.
Weltelterntag.
Ich fand es sehr spannend. Eine liebe Kollegin von mir hat quasi in der Zeit gerade ein krankes Kind zu Hause. Und die machte mal ein paar Insta-Stories und dann hat sie gesagt, jetzt hat sie, weil so viel zu tun war und ein Kind krank und sowas, hat sie gar nicht viel geschafft für den Kindertag. Naja, sie hat sich spontan jetzt noch was aus dem Ärmel gezaubert und dann siehst du so einen Tisch, der quasi mit selbst dekorierten Muffins und Donuts und kleinen gebastelten Fähnchen und Deko gemacht ist. Und ich denke mir, ich kann mich nicht erinnern. Haben wir zum Kindertag früher einen Tisch bekommen oder viel? Also vielleicht einen Ballon oder sowas.
Tisch und Stühle habt ihr bekommen.
Tisch und Stühle und Dach über dem Kopf, ja.
Apropos, wo waren eigentlich meine Vatertagsgeschenke? Meine Vatertagsgrüße?
Du hast recht.
Früher habe ich mal Geschenke bekommen.
Du hast recht. Ich habe extra eine Bierkarte gebastelt für dich.
Siehste.
Mit einem schönen Spruch habe ich dir nicht gegeben. Ja, du hast völlig recht.
Kannst du ja nächstes Jahr dann
Es ist auch immer so schwierig, weil dieser Tag ist so vollgestopft. Da ist ja nicht nur Vatertag, sondern auch Männertag und auch noch Himmelfahrt. Also ich habe in erster Linie natürlich Himmelfahrt gefeiert an dem Tag.
Du hast Himmelfahrt gefeiert?
Naja, ich habe
Wie wird Himmelfahrt begangen? Warst du auch im Namen des Herrn unterwegs?
Ich war im Namen des Herrn unterwegs. Den ganzen Tag.
Es ist doch Vatertag. Sind wir uns doch einig, oder?
Es tut mir wirklich leid. Muss ich überlegen,
ja, ich bin schwer durch den Tag gekommen, aber ich habe es dann verpasst. Zumindest von Arnold habe ich ein paar kurze, aber intensive aber
warme
Grüße
Worte
bekommen. Ja. Mehr war nicht drin. Ja, so, dann haben wir den 4. Juni. Wann haben wir den letzten Podcast gemacht? Ich glaube, es ist lange her.
Ein bisschen her.
Ich
habe ein gutes Gefühl. Also ich kann nachts gut schlafen.
Okay.
Wurde seitdem aber auch auf dem Podcast angesprochen. Ich war auf einer Hochzeit.
Ehrlich?
Und habe einen lieben Kollegen von dir getroffen. Schöne Grüße an ihn, wenn er uns hört. Der Jörg.
Ach, der Steini.
Genau. Und der hat gemeint, es ist direkt mal nett, das Gesicht zur Stimme zu sehen.
Siehst du? Ja, der Podcast ist immer noch... Also,
es geht viral.
Einfach. Ja, hörst du noch andere Podcasts im Moment noch?
Ja, zurzeit höre ich mal wieder Gemischtes Hack, weil Arnold mich drauf verwiesen hat. Dann hatte ich auch eine Folge Fest und Flauschig habe ich auch gehört. Ansonsten höre ich Hazel und Thomas Spitzer. Ich weiß nicht, die kennst du bestimmt nicht. Nur verheiratet heißt der Podcast. Nee. Ja, ist auch sehr schön. Kann ich empfehlen.
Aber ich glaube trotzdem, der Trend, der Podcast-Trend ist ein bisschen im Abwärtsgang,
oder? Nee, das glaube ich nicht. Und weißt du, was es auch als Podcast jetzt gibt? Die Ärzte sind nämlich gerade auf Tour. Oh. Oh. Und es gibt einen Podcast von, ich glaube, von der Zeit auch. Also es ist ein Journalist, der die Ärzte quasi auf Tour begleitet und dann auch immer mal so Aufnahmen von Fans, aber auch von den Dreien mitnimmt und so ein bisschen darüber berichtet, wie es ist, Ärztefan zu sein. Kann ich auch empfehlen. Diese eine Liebe heißt er, glaube ich.
Okay, aber irgendwie meinst du, die Menschen hören auch so viel Podcasts wie zu Pandemiezeiten? Ich glaube nicht.
Naja, also gerade, das sehen wir ja auch im Social-Media-Business, geht die Tendenz schon dazu, dass die Menschen eher weg vom Handy gehen und lieber raus und wieder in Urlaub
das
fahren
ist
und
ja sowas. Auch gut so.
Das ist auf jeden Fall gut so, ist auch wichtig. Ich meine, Netflix sieht das anders. Ich glaube, Netflix... Logisch. Kurz gerade im Strahl.
Naja, so schlimm ist es nicht, glaube ich. Ich bin jetzt auch verwöhnt durch die Pandemie. Ja, einer der Gewinner. Aber ja, also ja, ich bin natürlich immer noch bei Fest und Flauschig. Ich bin ab und zu bei Lanz und Precht. Zum Basketball gibt es auch einen Podcast, den ich ab und zu mal höre. Und Baywatch Berlin, glaube ich, auch nochmal so. Aber dann meistens, wenn ich im Garten arbeite oder wenn ich Rasen mähe, stecke ich mir mal die Knöpfe ins Ohr und höre ein bisschen. Mhm. Oder wenn ich im Auto bin oder beim Sport bin und so weiter.
Ich höre immer richtig gerne in der Badewanne. Das finde ich entspannt.
Ja, okay. So, ja, ich habe das Gefühl heute, wenn ich überlege, was die letzten 4 Wochen da war, kriege ich schon ein bisschen Burnout beim Nachdenken. Es war so viel los.
Also bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei mir.
Das weiß ich ja nicht, das musst du uns
jetzt mal erzählen. Wenn du so deine Storys anschaust, bist du ja gefühlt, also Oma fragt mich auch regelmäßig, wie machen die das eigentlich so? Wie kann das sein, jedes Mal hier im Stadion, da hat so ein Fußballspiel, da bei Elton John, da wieder hier und da, wann finden die Ruhe eigentlich?
Wie kann das? Erstes Mal natürlich, weil ich jetzt eine Partnerin an meiner Seite habe, mit der ich mich sehr, 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 sehr wohl fühle. Das macht natürlich besonders viel Spaß. Und zweitens mal, naja, irgendwie... Ich habe heute schon wieder gelesen in der Zeitung, also natürlich Lauterbach und alle Virologen warnen vorm Herbst. Es gibt natürlich in Portugal schon wieder eine Variante, die noch gefährlicher, noch ansteckender und so weiter.
Ich dachte, aber wir fürchten uns jetzt vor den
Affen. Entschuldige bitte, scheiß drauf, ich will jetzt einfach den Sommer genießen. Wenn der Herbst dann so kommt, kann ich's und du, wir können es auch nicht ändern. Aber ich will jetzt den Sommer genießen, das haben wir jetzt schon angefangen. Ich war ja mit Arnold, in dem war ich beim Lumpenpack, waren wir gewesen. Das war schon das erste Mal wieder, wo ich dachte, oh Christian, beim Erzählen schon wieder Gänsehaut, wie da 600, 700 Leute rumgehüpft sind und einfach Spaß hatten. Davor war ich mit meiner Freundin bei einem österreichischen Liedermacher, so ein Pop-Liedermacher, Julien Le Play. Da waren nicht viele Leute da, aber es war eine sehr schöne Location. Am Frankfurt am Main, also richtig an dem Fluss auch am Main. Da waren nicht viele Leute da, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Aber da waren die Leute noch sehr zurückhaltend da. Er hat immer gesagt, kommt doch mal ran an die Bühne, aber die Leute sind nicht ran an die Bühne gekommen.
Abstand,
naja, aber bei Lumpenpack, da gab es aber wirklich keinen Abstand mehr, aber auch keinen Zentimeter mehr. Der ganze Saal hat gekocht und getanzt und das war auch total herrlich. Naja, jetzt Elton John, das waren 33.000 Leute auch in Frankfurt.
Also, ist das befremdlich für dich? Also hast du dann manchmal noch so das Gefühl, boah, es stresst mich gerade extrem, dass so viele Menschen
sind? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe es. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Und aber du musst wirklich sagen, was der Mann mit 75 Jahren, der kleine, Entschuldigung, dicke Mann, ist nach jedem Song von seinem Klaviersessel aufgestanden, hat sich verneigt vom Publikum und hat sie von Anfang an gehabt und hat eine Stimme mit einer Klarheit, einer Intensität. Also es war Gänsehaut von Anfang bis Ende und dann am Ende wirklich, es war ja auch sein letztes Konzert in Frankfurt, das ist ja überall sein letztes Konzert, wirklich hat er sich dann auf so eine, ja, wie auf so eine Balustrade gestellt und dann ist dieser Podest ist nach oben ins Dunkel gefahren. Und Elton John hat vorher gesagt, ich habe euch in mein Herz geschlossen, ich werde nie wieder nach Frankfurt kommen und so weiter. Und er ist nach hochgefahren, auf den riesen Videowänden mal zu sehen, wie er so durch den Wald geht, über die Wiese geht und wie er so ins Dunkel reingeht. Und auf einmal war Elton schon weg.
It's magic.
Die Leute haben geflammt zum Teil. Das war wirklich echt cool gemacht.
Also war quasi seine Abschiedstour.
Es ist seine Abschiedstour. Er macht noch eine große Tournee, aber das ist überall sein letztes Konzert. Und nein, das war wirklich schön. Jetzt kommt noch, wir gehen ja noch zum Maybe Bob Fest, ich erinnere es
ganz gerne. Das stimmt, da freue ich mich auch. Aber das ist ja immer entspannt. Also das sind so Konzerte. Das
Spiegelzelt, ja.
Es gibt Konzerte, also zum Beispiel gehe ich auch zu den Ärzten dieses Jahr in Erfurt, ich glaube Open Air, also am Domplatz direkt. Was natürlich nochmal was anderes ist, als wenn du die Ärzte irgendwo drinnen hörst.
Definitiv.
Aber es ist trotzdem Stress. Also es ist durchaus auf jeden Fall anstrengend. Und Maybe Bob ist immer so, da sitzt du ja, ne? Du sitzt im Spiegelzelt, du kannst dir was bestellen, du hörst denen zu.
Haben wir jetzt auch schon zwei, drei Mal gesehen. Ich freue mich eigentlich auch drauf.
Ich freue mich da auch drauf.
Das wird auch schön. Und natürlich mein Highlight kommt natürlich Coldplay kommt noch. Gell? Also nochmal in Berlin. Das wird auch nochmal anstrengend. Aber,
ist irgendjemand gestorben von Coldplay gerade?
Nein, es ist gestorben von
Depeche Mode.
Depeche Mode, ja. Ja, der ist mit 60 gestorben, genau. Ja. Und
Tommy Schmidt hat erzählt, dass die Rolling Stones schon seit 60 Jahren auf Tour sind. Oder Mick Jagger seit 60 Jahren.
Ja, die
Jahren
Stones.
Ist Mick Jagger schon seit Anfang an bei den Stones?
Definitiv,
oder hat er schon mal?
Ja, definitiv. Okay. Er und Keith haben ja die Band gegründet. Die sind jetzt übrigens auch wieder auf Tournee. Und da muss es jetzt, also Charlie Watts ist ja gestorben, der Schlagzeuger von Stones. Und die müssen am Anfang der Tournee, richtet Mick ins Publikum, ich weiß nicht, in Madrid waren sie, glaube ich, oder in Barcelona, ich weiß ganz genau, Worte und die haben gesagt, die Leute haben geflennt.
Ja,
die haben
alle geflennt.
Und dann kommen noch riesen Bilder von Charlie Watts auf den großen Videowänden. Und es muss wohl ein extrem emotionaler Auftakt gewesen sein.
Mm.
Aber sie sind schon wieder auf Abschiedstournee. Ich glaube, ihre 6. oder 7. Abschiedstournee. Und ich glaube, auch die Stones
kann man sich eigentlich... Ich glaube, die werden auch nur im Sarg von der Bühne gehen.
Die kann man sich aber auch immer wieder angucken. Das ist wirklich herrlich.
Ja, es gibt wirklich... Hast du diesen Film über Elton John gesehen, Rocketman? Der kam relativ kurz nach Bohemian Rhapsody raus.
Also,
leider gibt es den gerade nicht. Ich hätte ihn auch gern gesehen.
Doch, aber du kannst ihn bei Amazon kaufen für 3,99.
Ja, leihen.
Aber ich bin gerade, also mit dem Kinobetreiber, mit Sven... Er ist der Meinung, der ist noch besser als Queen.
Ja,
und
weil er ein bisschen ehrlicher ist.
Ja,
also ein bisschen rougher.
Ist intensiver, edgier. Die Geschichte ist intensiver. Und also es ist ein total toller Film, muss man echt sagen. Also
es kommt bald, mal schauen, ob Helme das anbietet in Bad Langensalza, kommt bald ein Film über Elvis raus. Geschichte von Elvis.
Ja, habe ich auch gehört.
Sieht also auch richtig cool aus, die Trailer.
Aber wir hatten eine Diskussion neulich mit deiner Mutter auch, die ja gemahnt hat, dass dauernd Biene Maya kommt im Kino in Langensalza. So.
Ja,
aber man darf nicht vergessen, mittlerweile, weil ich den Helme sehr gut kenne, das ist auch nicht so einfach, weil natürlich sagen die Leute, jetzt kommt ein neuer Film, den wollen wir gleich sehen, im kleinen, beschaulichen Bad Langensalza, aber du kriegst den Film erstens mal nicht, dann musst du horrende Abgaben bezahlen, du musst, wenn du mit Premiere, mit starten willst, auch viel Geld bezahlen, du musst ihn dann 3 Wochen ausschließlich spielen, also es ist gar nicht so einfach, den Film zu spielen. Und ich finde es auch cool, dass er auch immer wieder, hat ja Mittwoch immer wieder den besonderen Film und so weiter, und dass es eben ein bisschen anders ist. Wer wirklich sagt, ich will zum Premierenstart am Donnerstag den Film sehen, ja, dann muss er halt nach Erfurt fahren, muss 10 Euro mehr bezahlen.
Ja, ich habe da neulich erst drüber nachgedacht, weil du das gesagt hast. Also weil es ja auch wirklich quasi für so kleine Kinos unmöglich ist, den Film dann, also wenn du ihn gleich kriegst, dann zahlst du halt diese hohen Rentensummen. Ne? Und ich habe aber überlegt, was ein Kino noch machen kann, um vielleicht herauszustechen. Und da ist mir eingefallen, eine Kollegin von mir hat nämlich gesehen, dass jetzt demnächst in Erfurt kommt, La Boom im Kino.
Ach, du
kennst du La Boom
noch? Na klar.
Die Fete. Und wir haben uns alle Karten geholt. Sie hat Karten für uns alle geholt. Wir gehen da auf jeden Fall hin.
Der kommt doch dauernd auf MDR, der
Film. Ich sage dir, Nostalgiefilme im Kino zeigen.
Ja.
Hier, und nicht nur die Feuerzangenbowle, sondern hier schön Kill Bill oder hier die alten Tarantino-Filme. Und Titanic mal wieder, einen alten Disney-Film.
Nicht Titanic.
Ach klar, Titanic. Alle rennen zu Titanic ins Kino, kannst du mir nicht erzählen.
Aber alle hoffen auch, dass es die mal schaffen.
Also, oder meinetwegen so richtig alte, so manche mögen es heiß oder Casablanca oder sowas. Die richtig alten Filme. Ich weiß nicht, ob das ähnlich schlimm ist, also ähnlich schwierig ist, die zu kriegen, weil es vielleicht kostentechnisch sogar gleich krass ist wie mit einem neuen Film. Aber wenn man da was findet, was die Leute catcht und irgendwie so ein nostalgisches Gefühl erzeugt, dann gehen die doch alle ins Kino.
Aber wie gesagt, das gibt es in Langensalza. Mittwoch immer der besondere Film. Da werden solche Filme auch mal gezeigt und das kann man sich auch anschauen. Also da gibt es schon was. Und natürlich am 8. Juli kommt ein ganz besonderer Film im Kino. Krausös persönlich.
Den müsst ihr euch alle anschauen. Muss
man auch mal sagen. Also wie gesagt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 8. Juli das Comeback von Krausös persönlich. Freuen wir uns alle riesig drauf. War neulich das war auch Himmelfahrt, bei einer Party bei meinem Freund Kirsche und da war auch einer aus dem Ruhrgebiet dabei. Und er sagte, wann machst du wieder Talkshow? Und so, ich sagte, ich mache jetzt wieder am 8. Juli wieder Talkshow. Und wen hast du denn da? Ich sagte, ich habe hier aus deinem Heimatland hier, habe ich Wolfgang Bosbach da, weil er kommt auch aus dem Ruhrgebiet und Wolfgang Bosbach ist ein Kölner. Sagt er, was? Du hast mal von Bosbach. Da hat gleich gesagt, wir müssen gleich Karten kaufen und so weiter. Also freue ich mich riesig drauf. Mittlerweile ist ja ganz witzig, ich habe ja auch die Handynummer von Wolfgang Bosbach und der postet auch sehr viel. Und der ist wirklich 5 Tage die Woche zu irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs. Entweder ist er im Fernsehen mit seiner Tochter. Seine Tochter hat ja auch Let's Dance mitgemacht und so weiter.
Ja.
Bei irgendwelchen Quiz-Shows und so weiter oder bei anderen Talks und so weiter. Das ist permanent und ich weiß nicht, wie der Mann das macht.
Es ist sehr lustig, weil wir haben vor kurzem eine Doku auf Arte gesehen, Feindbild die Frau. Und da ging es um irgendeinen, also da wurden wurden verschiedene Aktivisten und Aktivistinnen gezeigt und einer saß auch in der Runde und Wolfgang Bosbach war digital zugeschaltet, ja, und so, man hat ihn sofort erkannt.
Überall dabei. Aber ich kann schon mal versprechen, wirklich, der ist extrem kurzweilig und was er sagt, wirklich, das ist immer, hat immer Hand und Fuß. Also freue ich mich riesig drauf. Ja, und dann habe ich ja schon mal erzählt, aus einer Sparte, was ich ja auch noch nie bei der Talkshow hatte, die wie heißt sie eigentlich, Schubeck oder die Falknerin vom Rennsteig.
Mhm. Vorhin hast du einen Namen gesagt.
Lisa Schubach. Und ganz besonderes Mädel, noch relativ jung, arbeitet da mit diesen verschiedenen Vögeln.
Bitte sag nicht und Mädel, es regt mich schon auf, wenn Arnold das macht.
Eine junge, attraktive Frau, die, wie gesagt, mit diesen Tieren
arbeitet. Wie würdest du Wolfgang Bosbach beschreiben?
Der junge, attraktive wäre jetzt das Falsche. Das ist ein Silberrücken, ist das quasi.
Okay.
So, und die macht das wirklich super professionell. Es gab jetzt auf MDR jede Woche einmal so eine Serie darüber. Und du merkst ihr gar nicht an, dass eine Kamera da ist. Die ist so, wie sie ist. Und habe jetzt mit ihr kommuniziert, auch mit ihr ein bisschen in der Vorbereitung auf Talkshow. Total witzig, sie. Und ich glaube, eine ganz besondere junge Frau. Und freue ich mich auch drauf, die
mal kennenzulernen. Meinst du, sie bringt einen Vogel mit?
Ja, ich glaube nicht,
Seekopfadler?
Weil sie, glaube ich, respektiert, dass die Vögel wirklich so gehalten werden sollen, damit sie sich wohlfühlen. Und ich glaube nicht, dass sich ein Vogel im Kino wohlfühlen würde.
Weißt du, wie schwer das ist, so ein Seekopfadler? Ja, die muss richtig krasse Arme haben.
Definitiv.
Das ist eine starke Frau.
Und die hat wirklich jetzt noch sogar noch ihren Urlaub verschoben und so weiter. Ja, und die anderen beiden Gäste sind noch in der Warteschleife. Es gestaltet sich wie immer ein bisschen schwierig, weil manche so Superstars lassen sich ein bisschen auf sich warten. Manche antworten gar nicht, manche antworten spät.
Falls ihr das hört, das geht raus an euch, meldet euch.
Genau, so musikalisch bin ich auch gerade dabei, junge Leute zu bekommen, die eben noch keiner kennt. Es gibt mittlerweile viele, viele gute Bands. Übrigens haben wir jetzt gesehen, einmal im BUND-Garten, ich weiß gar nicht, welchem Tag das war, und jetzt auch zur Nudelparty beim Drei-Türme-Lauf, Young Motion, ich glaube aus Dessau kommen die. Eine absolut tolle Band, drei junge Leute und eine Bassistin, die sich immer kleidet wie ABBA, wie in so einem ABBA-Kostüm, ich weiß gar nicht,
warum,
die anderen Jungs sehen ganz cool aus und so weiter, aber die machen Covermusik, aber richtig geil, Young Motion, also ich habe schon gesagt, wenn ich nochmal heiraten sollte, dann will ich die Band, dass sie meine Hochzeit spielt, aber wirklich, das ist, die werden wir auch noch ein paar Mal sehen, die werden wir auch noch ein paar Mal ranholen und
Mit denen bist du im Gespräch jetzt?
Nee. Nein, die sind natürlich, die werden ja für die Talkshow, werden ja viel zu gut für die Talkshow. Die brauchen ein bisschen Platz. Und wenn du die für drei Titel buchst, wäre es Quatsch. Also die müssen den ganzen Abend füllen. Aber wir haben schon wieder ein paar Ideen, Langensalzer Veranstaltungen zu machen und abends eine schöne Party zu machen.
Ja, ich glaube, die Leute haben auch Band Bock auf sowas.
Die haben definitiv Bock. Auf was hast du Bock gerade?
Ja, ich habe auch Bock auf Partys und rausgehen, aber ich momentan bin ich auch, obwohl ich gerne hätte, dass das nicht im Allgemeinen Anzeiger steht, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin momentan wieder viel müde. Wurde ich neulich drauf angesprochen, wurde mir mal so eine Sequenz gezeigt, wo quasi der großartige Krause erzählt, was alles passiert. Und Caroline ist wieder müde. Das ist mir so, na toll. Gut, dass die Texte nicht über mich laufen.
Die Langensalzer Bevölkerung, die 17.000 Menschen wissen jetzt, dass Caroline
müde war. Die müssen nicht mehr wissen als das
Caroline. Also erstens mal kommen diese Anzeigen im Allgemeinen Anzeiger oder in Heimatboden, wo immer das ist, die kommen immer vier Wochen später. Da ist das schon, da bist du schon wieder munter schon wieder. Und zweitens mal, die drucken das so, wie ich es schreibe, also wie ich es im Podcast auch beschreibe. Ja. Und aber ist ja schön, dass sie es machen. Und ich habe jetzt mal wirklich gestern mal geguckt, es ist wirklich krass. Wir haben, ich weiß nicht, vor 4-5 Wochen das mal aufgenommen, aber jeden Tag hören noch Leute die letzten 3-4 Folgen, werden gedownloadet. Also
das finde ich auch faszinierend, weil das mache ich, also manchmal denke ich, dass ich das mache. Ich fange auch manchmal, wenn ich neue Podcasts höre, fange ich auch an, die nochmal von vorne zu hören. Aber irgendwie ist es merkwürdig. Also gerade wenn du so Folgen hörst, noch vor der Pandemie, so 2019, dann denke ich mir, ey, das ist ja wirklich wie eine Zeitmaschine und sowas, kann ich mir nicht anhören.
Aber weil du es jetzt gerade sagst, es ist auch schon wieder 5 Wochen her, ich habe mir einmal die erste Folge nochmal angehört.
Von uns?
Unsere erste Folge habe ich mir angehört.
Unsere allererste Folge.
Wahnsinn.
Nein, auch. Haben wir gelernt seitdem?
Ich weiß, das müssen andere beurteilen, aber total interessant, wie es mir damals, ich kann ja nur von mir erstmal sprechen, wie es mir damals so ging, wie ich mich da so geäußert habe, wie ich so Dinge reflektiert habe. Das ist schon, irgendwie ist es ja auch ein Tagebuch, oder?
Ja.
Wahnsinn.
Das wird alles später dann nochmal rausgeholt. Wir haben uns neulich im Freundeskreis über den Prozess, hast du bestimmt auch mitgekriegt, von Amber Heard und Johnny Depp unterhalten. Das war ja quasi alles live, konntest du ja verfolgen. Und dann ging es auch um für den Klima und wer alles Dreck am Stecken hat und bla, und ist ja viel rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, wir können heilfroh sein, dass wir nicht so berühmt sind, dass Leute nicht bei uns irgendwo wühlen, weil ich glaube, wenn hier Jan Böhmermann und Co. so in den Podcasts, die ich bisher gemacht habe, wühlen würden. Du, ich habe mich auch ich habe Corona auch abgetan als Grippe. Ich habe mich auch lustig gemacht über Putin und irgendwelche Witze von Tarnkleidung erzählt. Alles nicht so cool, wenn du es jetzt hörst in einem neuen Rahmen.
Aber andererseits, Karin, Dinge verändern sich auch. Ja. Und ich stehe auch zu den meisten Sachen. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, das bereue ich. Das hätte ich nicht so sagen sollen und nicht so meinen sollen und nicht so fühlen sollen. Aber zu der Zeit damals stehe ich also auch dazu.
Das ist auch ein bisschen ein Unterschied, was du sagst und was du tust. Also da würde ich auch nochmal unterscheiden. Und am Ende, wie du es natürlich reflektierst. Also wenn man das auch nachträglich dann so einschätzen kann und sagen kann, ja, war dieser eine Frauenwitz war vielleicht nicht so angemessen, dann kann man das auch verzeihen.
Aber ich sage jetzt mal so, um es wieder positiv zu sagen, wir haben den Mut, es auszusprechen. Mhm. Natürlich können wir im Nachhinein auch da nochmal rangezogen werden, können sagen, ihr habt das damals gesagt, hier spielen wir es euch nochmal vor. Aber ich habe auch schon eine Idee für dich, Caroline, wenn es dir mal irgendwie, wenn ich mal nicht mehr bin und du bist finanziell ein bisschen klamm, dann machst du hier das Tagebuch von Hardy Krause oder vom Podcast oder sowas.
Dann veröffentliche ich alle Folgen, die wir uns nicht getraut haben.
Nein, das wäre zu einfach. Nein, du machst dir zu jeder Folge Stichpunkte und schreibst dazu was so und quasi. Und wirst einen Bestseller machen und wirst mal viel Geld verdienen nach meinem Tod sozusagen.
Mit deinem Leben.
Da habe ich ein wohliges Gefühl, dann weiß ich, dass es dir gut gehen wird, dass du sicher bist und so weiter. Und da werden die Memoiren.
Ich erbe jetzt nichts.
Ich muss mich erstmal jetzt auf mich selber konzentrieren und muss mal gucken, wie es bei mir weitergeht. Also da ist jetzt noch, aber du hast jetzt ja auch so einen ganz finanziell potenten Mann hier, der kümmert sich um dich doch.
Aber in der Tat, das ist schon krass. Also wenn du überlegst, ich wollte ja sehr lange, du musst übrigens sagen, wenn wir hier anrufen müssen.
Ja.
Ich habe ja sehr lange überlegt, mit Oma und Opa mal eine Art Podcast zu machen. Also einfach, wie sagt man, ein Interview zu führen, um nochmal über. Weil ich mir vorstellen könnte, dass sowas auch einfach, und es ist halt immer blöd, so zu reden, ne? Aber letztendlich sind wir irgendwann, werden wir alle sterben und das ist halt so. Aber ich sag mal, von mir beispielsweise gibt es ja inzwischen so viele Aufzeichnungen und Dokumentationen, also es gibt YouTube-Videos, es gibt einen Haufen Fotos, Videos, Podcasts und sowas, aber von der älteren Generation, sag ich mal, gibt es ja sowas
nicht. Das ist eigentlich eine geniale Idee, vor allem, weil wir hatten ja mal als Philosophie, dass das ja ein Mehrgenerationen-Podcast und das wäre ja dann ein Mehr-Mehr-Generationen-Podcast.
Ja, aber das würde ich tatsächlich nicht veröffentlichen wollen. Ich würde das, wenn, dann...
Doch, ich würde gerne mal Oma und Opa... aber das ist doch jetzt, das ist doch genau unser Thema. Das ist doch genau das...
Ja, aber ich würde auch gerne so intime, private Details dann hören.
Das muss man dann nochmal separat machen. Ja, also sowieso sehr interessant, wenn man jetzt auch mal die Geschichten der, ich sage jetzt mal, älteren Menschen einfach mal aufschreiben müsste, weil die haben so viele Sachen erlebt. Ich habe ja von meiner Ex-Freundin die Oma, die ist jetzt 91 und die hat damals immer bei Geburtstag und so weiter von der Flucht erzählt. Die anderen konnten es schon nicht mehr hören, aber ich habe mich so da hingesetzt und da kriege ich Gänsehaut. Und ich habe sie dann auch mal gefragt, ich behandle es ja auch in Geschichte in der 10. Klasse, ob sie das mal meinen Schülern auch mal live erzählen würde. Und dann hat sie gesagt, das schaffe ich nicht.
Ja.
Das schaffe ich nach so langer Zeit. Überleg mal, die hat ja wirklich erzählt, die ist dann irgendwie aus Schlesien nach Großenkottern gekommen und hat wirklich die Leichen da auf dem Weg gesehen und so weiter und jedes Stück Brot gekämpft und so weiter. Und sie hat dann wirklich gesagt, nee, ich erzähle dir das, aber ich kann das nicht, das kriege ich nicht mehr hin, das ist mir einfach zu viel. Aber die Geschichten, ich will nicht sagen, die Geschichten sterben, aber die müssten eigentlich festgehalten werden. Das
sind alles Zeitzeugen, die dann irgendwann verloren
gehen. Definitiv, so. Ja, so, jetzt sind wir zurück im Leben.
Holen wir uns einen anderen Zeitzeugen jetzt.
Genau, den holen wir jetzt auch gleich. Und jetzt kommen wir ja gleich zu Marcel Krieghoff. Also, du wirst ihn wahrscheinlich noch nicht so gut kennen, aber in der Region hier in Langensalza kennt ihn eigentlich jeder.
Ich kenne ihn vor allem über meine Schwägerin, die immer am Drei-Türme-Lauf und sowas teilnimmt und sagt, ja, Marcel gewinnt sowieso.
Genau.
Meine gewinnt Marcel.
Hat er auch letzte Woche wieder gewonnen. Übrigens, wir wollten ja letzte Woche den Podcast aufnehmen. Du hast ja kurzfristig dann nochmal verschoben, gell? Da hätten wir ihn kurz nach seinem Sieg quasi nochmal gehabt, aber er hat gewonnen. Seine Frau hat bei den Frauen gewonnen, übrigens, jetzt nochmal. Er hat vorhin gesagt, er ist gerade irgendwie viermal den Inselsberg hoch runtergelaufen, sowas nebenbei.
Das müssen wir nochmal.
Weil nämlich Berglaufen seine Spezialität ist. Er ist, glaube ich, auch Berglauf-Mannschaftsweltmeister oder Vize-Einfeldmeister. Müssen wir nochmal fragen. Also,
eine Sportart, die ich vorher noch nicht kannte. Freiwillig einfach den Berg hochlaufen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber was ich dazu sagen muss, Bewegung kommt auch wieder rein mit den Schülern. Ich habe das ja auch in meinen Storys ab und zu mal gezeigt. Ich hatte ja diesen VR-Bank-Sporttag in Mühlhausen mit über 450 Kindern. Das war wieder so schön zu sehen. wie sich Kinder, wie Spaß Kinder haben an Bewegung. Natürlich musst du ihnen das auch entsprechend bereiten. Wir haben 16 Stationen aufgebaut, gemeinsam mit dem Kreissportbund und mit der VR-Bank, die mal vor der Pandemie die Idee hatte, mal so 3.000 € zu geben und zu sagen, hier, macht mal was draus. Und der Kreissportbund hat gesagt, ja, das machen wir auch. Hat sich dann mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, okay, machen wir, aber 3.000 reichen nicht. Und dann waren es im zweiten Gespräch 6.000, im dritten Gespräch waren es 9.000. Wir haben sie auch bekommen. Und, das kann man auch wieder mal sagen, dann kam mein spezieller Freund Stefan und Steffi, die uns auch unseren Podcast immer sponsern. Und dann habe ich einfach mit mir gewagt zu sagen, ich wollte eine Station für die Kinder, wollte ich eine Ernährungsstation machen, wo sie einfach Wasser bekommen und einen Apfel und eine Banane. 450 Mal. So. Und ich habe einfach gedacht, ach, jetzt du fragst einfach mal. Und ich habe den Stefan angerufen und gesagt, pass mal auf, Stefan, wie wäre es, könntest du dir vorstellen, für die Kinder das zu machen? Und keine zwei Sekunden später sagte er, klar, ich mag das. Und da war ich total baff. War ich total baff, weil am Ende, das waren fast 1.000 €. Also das ist, das ist Wahnsinn. Aber jetzt sage ich mal so, was gibt es Schöneres, als das für die Kinder zu tun?
Es ist ja auch eine gute Werbung. Also im
Prinzip. Ja, na gut, aber für ihn war das jetzt nicht so die große Werbung. Ich erzähle das auch jedem, der es wissen will. Aber das zeigt einfach, was das für ein Typ ist, er und seine Frau. Und die Kinder haben das weggeschnurrt. Also am Ende, wir hatten gedacht, weil es gab immer eine Station, war eine Verpflegungsstation, da konnten die kommen, konnten ihr Wasser holen, ihr Apfel holen, ihr Bananen holen. Und dann haben wir noch 40, 50 Äpfel und Bananen übrig gehabt. Dann haben wir gesagt, wer noch will, kann sich holen. Die haben das alles weggeschnurrt. Und natürlich, Stefan, wie er ist, hat nicht irgendwelches Obst gegeben. Der hat uns natürlich Bio-Obst gegeben.
Na klar.
Also super Geschichte. Und jetzt am Donnerstag hatte ich nochmal 2 Felderball-Turnier mit 18 Grundschulen, auch über 200 Kinder. Und es ist einfach Balsam für die Seele eines Sportlehrers, eigentlich auch jedes anderen Lehrers oder Erwachsenen. Die Kinder haben 3,5 Stunden 2 Felderball gespielt. Die haben einen Spaß gehabt. Natürlich, wenn sie verlieren, gibt es immer ein bisschen, dass jemand mal wütend ist und so weiter. Aber das ist völlig normal. Und ich begrüße die dann frühestens immer so in der Salzhalle. Und dann kommt dann immer, wenn ich sage, so, guten Morgen, liebe Kinder. Dann sage ich, guten Morgen. Und das ist so herrlich und die lächeln dich an und die winken dir zu und die freuen sich und die kommen runter und spielen und kämpfen.
Aber sag mal, dann hast du das Zwei-Felder-Ball-Turnier damit gemanagt. Davon hat nämlich hier Menes Nichte erzählt, die kleine Lena, dass die da auch mitgespielt
hat. Das kann sein,
klar. Dann war die da mit dabei.
Das war total cool und normalerweise habe ich auch noch vom THC immer Mädels, die als Schiedsrichter eingesetzt werden. Dann gibt es ein Autogramm am Ende, aber die Mädels sind gerade im Urlaub, weil die Saison vorbei ist. Aber da merkst du auch einfach wieder, wir müssen die Kinder in Bewegung halten, wir müssen den Kindern was anbieten. Ich sage mal so ein bisschen sarkastisch, wenn wir dort in die Salzerhalle auch noch 5 Playstations hingestellt hätten, dann hätten die Kinder natürlich Playstation gespielt. Mhm. Aber wir haben 2 Felderball gespielt und die hatten einen riesen Bock drauf. Wir haben 63 Spiele gemacht in 3,5 Stunden auf 3 Feldern. Ein Mammutturnier, es hat alles funktioniert, die Sportlehrer waren begeistert, die Kinder waren begeistert. Also viel, viel schöner geht eigentlich gar nicht mehr. Und das macht richtig Spaß. Ich würde am liebsten mich selbstständig machen, würde jeden Tag an irgendeine Schule fahren und würde nur solche Veranstaltungen machen. Und das wäre eigentlich nur, leben kann man davon leider nicht. Aber da siehst du, die Kinder wollen sich bewegen. Ja. Du wirst auch kein 10-jähriges Kind sehen, was an der Ostsee ist und sich in den Sand legt 2 Stunden. Das wirst du nicht sehen. Das Kind wird rumrennen, das Kind wird im Wasser rumplanschen, das Kind wird an irgendein Gerät rangehen. Die Kinder, die wollen sich bewegen.
Ja, klar.
Und wir müssen ihnen was bieten.
Ja, dann ist doch gut, dass er das macht und dass das jetzt auch wieder geht.
Genau. Ja, und der Marcel, naja, der bewegt sich halt noch ein bisschen mehr als die 200 Kinder da. Das ist wirklich,
das müssen wir jetzt nochmal fragen, wie er das macht.
Aber,
wie das eigentlich so gekommen
ist. Ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger und seine Frau kenne ich auch ein bisschen und ist eigentlich wirklich ein cooler Typ. Und jetzt wollen wir mal horchen, ob wir den Marcel...
Hat er was mit dem Eisladen Krieghoff in Uffhofen zu tun?
Nee, mit Sport...
Ja, das hast du vorhin gesagt, bei Sportcheck arbeitet der, ne?
So.
Mal gucken, wie die Technik heute läuft. Beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen Probleme am Anfang. Aha.
Marcel?
Hallo?
Hi, Marcel. Jo. So. Hi.
Das hat schon mal funktioniert.
Sei gegrüßt. Dann sag ich mal herzlich willkommen beim Podcast Tour of Us. Meine Tochter Caroline sitzt mir gegenüber.
Hallo, Marcel.
Hi, Grüße.
So, Marcel, es soll ja tatsächlich in der Region Bad Langensalza ganz, ganz ein, zwei Menschen geben, die dich noch nicht kennen. Wie würdest du denn in 3, 4 Sätzen dich mal selber beschreiben, was du machst, was du liebst und wie du so bist?
Ja, also ich bin ja vor Jahren erst nach Bad Langensalza gekommen und habe die Stadt natürlich so in mein Herz geschlossen, weil es mir halt unheimlich viel Spaß hier macht, weil die Leute halt wirklich auch alle sehr, sehr herzlich sind und Ja, es hat sich ja letzte Woche wieder bewiesen beim Dreitürmelauf. Das hat unheimlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hatten eine unheimlich tolle Veranstaltung und ja, es war, wie gesagt, wieder ein richtiges Volksfest für Bad Langensalza und ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz toll und hat richtig Spaß gemacht.
Marcel, ich habe gerade Karin erzählt von den Aktionen, die ich so als Schulsportkoordinator mit Grundschulkindern gemacht habe in letzter Zeit, was Bewegung betrifft, wie viel Spaß die Kinder haben. Wie kam denn in deiner Karriere der Spaß an Bewegung, vor allem der Spaß am Laufen, am ausdauernden Laufen, wie kam das? Wie bist du auf diesen Zug gesprungen?
Ja, also ursprünglich war es ja so, ich habe mit Fußball angefangen in Dachwich. Ich komme ja ursprünglich aus Dölstedt und habe dann im Jugendalter mit Fußballspielen angefangen in Dachwich und habe da mehr oder weniger so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt fürs Laufen, weil ich halt im Mittelfeld gespielt habe und musste dadurch relativ viel laufen. Und ja, so ein bisschen, sage ich mal, ja, bin ich auf den Trichter gekommen. Man könnte ja mal vielleicht versuchen, beim Lauf mal mitzumachen, um einfach mal zu sehen, wie sich das so anfühlt. Und ja, das war halt eine ganz, ganz witzige Sache. Mein Kumpel aus Dölstedt, der hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, oh, hat dann einen Tag vor Silvester gelesen, in Erfurt gibt es ja so einen tollen Silvesterlauf und wollen wir dann nicht mal mitmachen? Und ja, ich habe damals so gedacht, oh, Erfurter Silvesterlauf, 10 Kilometer am Stück. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Und ja, dann sind wir dann ganz spontan dahin gefahren. Und ja, witzigerweise habe ich mich dann gefragt, warum laufen die Leute sich alle ein? Wir wollen doch gleich 10 Kilometer rennen. Und ja, und lustigerweise bin ich dann wirklich gleich meinen ersten 10-Kilometer-Lauf in 33:45 gerannt und war total überrascht, dass das so gut lief, obwohl ich mich überhaupt nicht spezifisch in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet
Wie alt
habe.
warst du da, Marcel?
Da war ich 21, also eigentlich schon für einen Läufer relativ, ja, ich habe jetzt nicht diese Grundausbildung genossen und ja, aber bei diesem Lauf hat mich dann der Enrico Asmus angesprochen und hat gesagt, hier hättest du nicht mal Interesse, bei uns mal ein bisschen mitzumachen. Wir haben eine coole Laufgruppe und du würdest da, glaube ich, ganz gut reinpassen, so auch vom Typ. Und ja, hab mir da nichts dabei gedacht und wollte eigentlich weiter Fußball spielen, weil das hat mir auch viel Spaß gemacht mit den Jungs und hab dann auch wirklich noch mal ein Jahr gewartet und witzigerweise dann wieder zum Silvesterlauf und dann bin ich dann schon eine 32:50 gerannt und da habe ich gedacht, okay, jetzt solltest du doch vielleicht mal versuchen,
Zu
ja,
trainieren.
ich doch vielleicht jetzt doch in die Laufrichtung zu gehen und ja, so bin ich da ein bisschen als Quereinsteiger ja, in Erfurt in die Laufgruppe reingerutscht und so hat dann die ganze Sache seinen Lauf genommen
Okay,
und
er
ja,
hat seinen Lauf genommen.
im wahrsten Sinne des
Ja,
Wortes.
im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, dann schicken wir mal
Genau.
liebe Grüße an Rico raus. Ich glaube, der hört unseren Podcast auch ab und zu mal.
Ah, super.
Marcel, vielleicht kannst du mal, ich habe es meiner Tochter gerade versucht zu erklären, vielleicht kannst du mal erzählen, wie deine Trainingseinheit heute aussah.
Ja, was bedeutet
Ja,
fünfmal
heute.
Inselsberg?
Ja, heute die Einheit war natürlich relativ speziell, weil ich mich aktuell auf einen relativ harten Berglauf vorbereite, in Dolomiten, also Dolomitenmarathon, das ist in Brixen. Und die Strecke hat halt 42 Kilometer mit 2500 Höhenmetern. Und somit ist halt aktuell, steht halt im Fokus halt relativ viele lange Sachen, bergig halt. Und dadurch mein Kumpel Marcel Bräutigam sich auch gerade auf den Berglauf vorbereitet, genau an demselben Tag. Haben wir halt aktuell so, machen wir so ein bisschen ähnliche Programme und haben uns heute halt überlegt, ja, was können wir machen, was jetzt nochmal eine Kerneinheit sein könnte. Und ja, da haben wir uns halt spontan die Woche überlegt, nach Tapperz zu fahren und halt viermal bis hoch zum Inselsberg zu rennen, um auf 1900 Höhenmeter zu kommen. Und ja, wir sind sehr, sehr gut durchgekommen und hatten richtig, richtig viel Spaß natürlich.
Also warte, ihr seid viermal, also ihr seid hoch und dann wieder runter und dann wieder
Ja,
hoch
genau.
und dann wieder runter und dann wieder hoch.
Genau. Richtig. Das Schöne ist halt immer am Inselsberg, dass halt natürlich relativ viele Menschen unterwegs sind und somit hat man natürlich auch ein paar Zuschauer. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen, ist gleich dann wieder so ein bisschen Wettkampfcharakter und ja, es hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, natürlich, nach dem vierten Mal macht es dann nicht mehr ganz so viel Spaß, aber ja, man weiß ja, für was man es macht und man hat ja Ziele und ja, somit war es eine coole Einheit, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, jetzt sind es noch 3 Wochen. Ja, Fokus jetzt natürlich ganz klar draufsetzen und ja, mal schauen, wie die nächsten Wochen noch so laufen, gesund bleiben und dann sieht das zumindest schon mal gut aus.
Braucht man für so einen Berglauf eine spezielle Ausrüstung oder hast du da deine ganz normalen Laufschuhe an? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Durch die Dolomiten musst du ja anders laufen.
Ja, wobei, es ist ja, also das Gute ist, ich mag ja dieses nicht so dieses starke Bergablaufen, das ist jetzt nicht so ganz mein Metier. Ich bin eher so dieser klassische Berghochläufer. Also ich mag eigentlich, wenn es nur berghoch geht. Und deswegen habe ich mir den auch speziell rausgesucht, weil ich jetzt einfach, ja, wie gesagt, wenn wir dieses Bergablaufen jetzt nicht so, das kann man halt hier auch nicht so gut trainieren, diese Trails halt bergab. Und deswegen, ja, braucht man eigentlich gar nicht so diese spezielle Ausrüstung. Also zum Beispiel, jetzt, man braucht keine Stöcke, weil das halt wirklich ist eine klassische Berglaufstrecke. Man muss sich halt so vorstellen, ja, wie in Bad Langensalza, der Sülzenberg, so kann man sich das vorstellen, nur halt viel, viel länger.
Okay, aber nicht so, so halt, nicht so voller Geröll oder dass du jetzt irgendwo noch klettern musst, ja, oder sowas.
Na doch, sind schon teilweise ein paar Geröllfelder dabei, aber es ist jetzt alles laufbar und okay. Ich sage jetzt nicht alpin, dass man jetzt sagt, man braucht jetzt Steigeisen oder, ja. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Man läuft da noch einen zügigen Schnitt auch da hoch. Okay. Also es ist jetzt wirklich ein reiner Berglauf und ja, wie gesagt, man braucht halt richtig viel Kondition und ja, das ist halt gerade so der Fokus. Und ja.
Also nur mal ganz nebenbei, Carolin, ich bin vorhin Sommer, glaube ich, mit meinem Freund Kai, der auch super fit ist, mit dem Inselsberg hochgewandert. War ich ziemlich pitschenass. Ja. Also ich war ziemlich, ziemlich durchgeschwitzt.
Wäre das bei mir auch.
Von einmal hochwandern. Also, Marcel, du hast dich ja so ein bisschen auf den Berglauf spezialisiert. Du warst auch schon Teilnehmer an den Berglauf-Weltmeisterschaften und hast dann sogar auch schon Medaillen geholt. Kannst du es mal kurz erklären, wann du da wo warst und wo dein größter Erfolg war?
Ja, also das war auch witzigerweise, bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Das war, ich habe hier um die Ecke beim Lauf mitgemacht, den Scharfensteinlauf. Der war übrigens heute in Beuren. Und da gibt es halt einen unheimlich steilen Anstieg. Und habe dann halt bei diesem Lauf halt so gemerkt, dass mir das halt eigentlich so, dieses ganz Steile so liegt. Und ja, und bin dann halt und habe dann halt mich bei den deutschen Meisterschaften im Berglauf mal versucht, weil ich einfach mal wissen wollte, wo ich da stehe oder was, wie das Feld überhaupt ist und wie man da. Und bin dann auf Anhieb halt auch gleich Dritter geworden und also habe mir dann noch die Bronzemedaille gesichert. Das war halt 2016. Und so hat das eigentlich dann alles angefangen und habe mich dann durch diese deutsche Meisterschaft, durch den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft dann gleich für die Europameisterschaften qualifiziert.
Du warst in der Nationalmannschaft ja, dann, gell?
Ja, genau. Und somit bin ich dann 2016 einfach mal ganz spontan in die Nationalmannschaft gerutscht. Und das war natürlich von der Warte her ein unheimlich spannendes Jahr, weil ich im Frühjahr dann, wie gesagt, den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften, einen Monat später in Slowenien Europameisterschaft und im August noch Weltmeisterschaft im Berglauf. Alles in einem Jahr. Das war natürlich ein unheimlich spannendes Jahr. Und so ging das eigentlich alles ja mit Berglauf so richtig los vor fünf, sechs Jahren. Und ja, hab da jetzt so ein bisschen meine Schiene gefunden. Und weil ich halt wahrscheinlich genetisch dafür relativ gut gemacht bin. Ich habe eine relativ, sage ich mal, niedrige Schrittfrequenz. Und das ist natürlich für den Berg ideal. Mhm. Und da hat der Marcel Bräutigam, glaube ich, immer ein bisschen mehr, weil er halt von der Straße kommt. Ist natürlich immer, wenn du einen langen Schritt hast, ist natürlich für die Berge natürlich nicht so effektiv. Also dieser kleine Tippelschritt ist natürlich für die Berge natürlich Gold wert, weil du erstens mal viel weniger Kraft aufwendest. Und ja, und so bin ich ein bisschen in den Berglauf reingerutscht. Und ja, 2016 noch einen Rennsteiglauf-Marathon gewonnen. Also es war halt unheimlich, 2016 war so eigentlich, glaube ich, sportlich so mit eines meiner besten Jahre, was ich hatte. Und ja, so ging das jetzt die letzten Jahre immer weiter. Ja.
Und dann hast du doch irgendwelche, warst du nicht Vize-Einzelmeister, Weltmeister oder wie war das?
Ja, genau. Letztes Jahr war ich noch bei der Berglauf-Weltmeisterschaft, der Masters-Berglauf-Weltmeisterschaft und bin noch Vize-Weltmeister in der M35 im Berglauf letztes Jahr geworden. Das war natürlich ein unheimlich großer Erfolg, für mich persönlich auch. Weil ich habe dann immer schon so als Kind gedacht, ja, einmal so mein Nationaltrikot und dann vielleicht auf dem Podest, das wäre eine ganz große Sache. Habe ich damals, wo ich noch Fußball gespielt habe, immer so dran gedacht, das wäre halt mal eine richtig coole Sache. Und jetzt hat es halt letztes Jahr wirklich geklappt und ich habe mich, wie gesagt, super gut vorbereitet und war dann in Stubaital halt auf der Strecke topfit und konnte natürlich alles abrufen, was ich mir vorgenommen hatte. Und ja, das war natürlich ein sehr, sehr emotionaler Moment, auch weil ja letztes Jahr noch voll Corona eigentlich im Zug war und ich konnte dann trotzdem meinen großen Erfolg feiern und das war natürlich, wie gesagt, ein unheimlich spannendes Jahr letztes Jahr.
Okay. Du hast ja mit deinem Namensvetter Marcel Bräutigam, liebe Grüße auch an ihn, ich habe den Marcel mal kennengelernt, ich glaube zur Burgenfahrt war das, hast du ja auch einen ganz kompetenten Laufpartner sozusagen. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, jemanden für dich zu finden, der mit dir trainieren kann auf deinem Niveau oder wie ist das?
Ja, wir haben natürlich, das ist mir halt die letzten Jahre halt auch extrem aufgefallen. Wir haben natürlich in Thüringen jetzt gerade, ja, Hardy, ich glaube, da bist du ja auch relativ nah dran, was jetzt den Kindersport betrifft. Da haben wir uns ja auch schon lange genug drüber unterhalten, dass natürlich mit dem Nachwuchs das so eine Sache ist. Wir haben jetzt wieder ein, zwei Gute, die jetzt so ein bisschen nachrücken, aber wir haben nicht mehr die Dichte. Also ich kann mich noch entsinnen, wo ich damals bei Enrico Asmus angefangen habe, was wir für eine Trainingsgruppe. Wir waren 15 Leute und alle auf einem Niveau. Und das war unheimlich Wahnsinn. Also da warst du wirklich, wenn du eine 32 auf 10 gerannt bist, da warst du ja im Niemandsland. Ja. Und heute ist ja mittlerweile so, wenn du eine 32 in Thüringen rennst, da bist du ja eigentlich ja teilweise, also fast immer vorn, zumindest oft. Und ja, das zeigt eigentlich so, das ist eigentlich das Erschreckende, was mich immer so am Thüringer Niveau, ich will das Thüringer Niveau auch überhaupt nicht schlecht machen, aber ja, es zeigt jetzt so ein bisschen die Entwicklung, dass die jungen Leute vielleicht sich nicht mehr ganz so gar so hart quälen können, wie das vielleicht noch vor vielen Jahren mal war, gell? Und ja, das merkt man ja auch am Training. Zum Beispiel die Einheit heute. Wir hatten dann nach dem vierten Mal, hat uns dann oben auch, ja, wir wussten dann auch, haben dann gedacht, oh, es war zwar jetzt echt so hart, aber wir haben es jetzt durchgezogen und wir wissen ja, für was wir es machen, gell? Und ja, deswegen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass ja, dass dieser Anreiz einfach nicht mehr so da ist, sportlich was zu erreichen. Und ja, das ist ein bisschen schade.
Aber Marcel, ja, ich will mal kurz einhaken. Interessante Frage, die ich auch natürlich unter Sportlehrern immer oft diskutiere, auch mit meiner Familie, auch mit Carolin ab und zu mal. Was denkst du, woran liegt das denn, dass die Jugendlichen, sage ich mal, oder sowas nicht mehr so ambitioniert im Training sind, sich nicht mehr dafür begeistern können, wo man ja sagen muss, guck mal, die Ausrüstung heute ist viel besser geworden, die Schuhe sind viel besser geworden, die Trainingsmöglichkeiten sind viel besser geworden, aber trotzdem haben wir immer weniger, die das machen wollen. Wo siehst du die Ursachen dafür?
Ja, ich denke mal ganz stark, dass es daran liegt, dass es halt viele andere Interessen gibt, gell? Also der Computer, das Handy hat natürlich unheimlich viele Fortschritte gemacht und ja, es gibt halt, also man kann halt einfacher, sag ich mal, sich irgendwie Ruhm erarbeiten, wenn man vielleicht, keine Ahnung, rumkaspert irgendwie im Internet. Also das ist immer so mein Empfinden, dass nicht mehr so dieser, also für mich war das noch vor vielen Jahren auch so, wenn du sportlich was erreicht hast, da haben die Leute auf dich geguckt. Zum Beispiel, wo ich einen Rennsteiglauf gewonnen habe, da habe ich so viele Nachrichten bekommen. Und das ist eben so, mir fehlt das immer so ein Stück weit an Ehrgeiz und an wirklich an Interessenlosigkeit. Also zum Beispiel, der Marcel und ich haben heute so eine Einheit gemacht. Da hätte man ja auch mal vielleicht im Vorfeld, wenn es jüngere Leute geben würde, sagen können, ach komm, wir machen das alle zusammen und rennen da alle zusammen den Berg mal hoch. Aber das ist eben, glaube ich, so ein bisschen diese Interessenlosigkeit. Ja, man kommt vielleicht einfacher zum Erfolg mit anderen Sachen, gell? Und es ist nicht mehr dieser sportliche Ehrgeiz, den es vielleicht vor Jahren noch gab. Und das ist, glaube ich, ist so meine Empfindung, gell? Man
Wo
muss da
man
ja auch mal
ja.
ein bisschen vorsichtig sein.
Ja. Man muss ja sagen, also wo du das gerade auch eben meintest, Marcel, mit dem Erfolg, ich finde das ja total spannend. Ich habe darüber, glaube ich, auch vor kurzem mit meinem Bruder gesprochen, weil das was ist. Also ich finde das super bewundernswert und so, aber ich frage, also du sagst immer, ja, man sagt, man weiß dann am Ende, wofür man es macht. Aber ich sag mal, du kriegst ja jetzt keine horrenden Summen dafür, ne? Du wirst ja jetzt nicht bezahlt dafür, dass du diesen Berg läufst oder den Dolomitenlauf machst. Das heißt, für mich ist das wirklich so krass, dass man sich so schindet, dass man seinen Körper so quält. Du hast ja dann auch sicherlich, also es ist ja nicht so, dass es dir dann immer gut geht bei sowas. Und man nimmt ja dann auch das Risiko in Kauf, sich zu verletzen beispielsweise. Und für mich ist dann auch oft die Frage, ja, warum macht man das eigentlich? Wofür machst du das? Kann das wirklich so einen krassen Kick geben, der das alles rechtfertigt, was man dafür in Kauf nimmt.
Ja, also wie gesagt, bei mir ist natürlich, ich habe genetisch relativ viel Glück gehabt bis jetzt in meiner Karriere. Ich mache seit 15 Jahren Leistungssport und habe bis jetzt noch nicht eine Verletzung gehabt, noch nicht eine Zerrung gehabt. Ich bin bis jetzt wirklich immer verletzungsfrei durchgekommen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein, ja, es gibt natürlich auch viele, die das dann halt immer wieder zurückwirft. Und da wurde ich bis jetzt, Gott sei Dank, immer verschont und konnte halt immer, sag ich mal, durchweg trainieren und hatte wirklich nie Probleme gehabt. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, wenn man natürlich immer gesund ist und immer, sag ich mal, fit oder oft fit ist, dann ist natürlich der Punkt, ja, einfacher zu trainieren, als jetzt, wenn es einen wieder zurückwirft und man 2, 3 Monate wieder aufholen muss. Das ist natürlich ja, immer nicht schön, aber wie gesagt, ich kenne es halt auch nicht anders. Ich habe das immer alles neben der Arbeit gemacht. Ich war ja nie Vollprofi. Ich habe, wie gesagt, von diesem Sport kann man ja auch nicht leben. Also im Laufsport, wer kann vom Laufsport jetzt, welcher Deutscher kann vom Laufsport noch leben? Das ist ja unheimlich schwierig, gell? Aber ja, es war schön, was du eben gesagt hast. Ja, was gibt einem so den Kick? Also für mich ist das immer so, Also ich habe da auch immer so dieses Gefühl danach, halt, wo ich mir denke, ja, man hat jetzt was Besonderes geschafft für sich und ja, man kann das vielleicht auch durch die sozialen Medien heutzutage halt nach außen auch, sage ich mal, gut repräsentieren und kann halt zeigen, okay, was man schaffen kann, wenn man ehrgeizig ist, trotz Vollzeitarbeit, dass man trotzdem was erreichen kann. Und wenn man nur den Ehrgeiz hat und den Willen auch hat und natürlich hin und wieder kotzt es einen auch an, wenn man jetzt, keine Ahnung, immer wieder einen Berg hochrennen muss. Aber wie gesagt, man weiß, für was man es macht. Man hat ja ein Ziel. Ich finde auch, die Ziele sind wichtig. Man muss irgendwo im Leben, ich hatte bis jetzt immer in meinem Leben irgendwelche Pläne und Ziele, die ich immer verfolgt habe. Und natürlich geht es nicht immer vollkommen auf. Aber im Großen und Ganzen habe ich bis jetzt immer Glück gehabt. Und ja, ich will jetzt nicht lügen, aber zu 80% sind meine Pläne immer aufgegangen, was ich mir vorgenommen hatte. Und ja, ich denke, den jungen Menschen fehlt auch so ein bisschen diese Zielstellung. Was kann ich erreichen? Was will ich erreichen? Und ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich jetzt so die letzten Jahre so da gemacht habe.
Marcel, ich glaube, was euch Ausdauersportlern innewohnt, was ganz Besonderes ist, ich weiß, du warst auch bei der Veranstaltung dabei hier von der VR Bank mit Jonathan Hilbert und Sven Fischer und Günter Ostwald, habe ich dich auch im Publikum gesehen. Ja? Das hat ja Jonathan Hilbert, den wir auch im Podcast schon hatten, der Vize-Olympiasieger im Gehen, ich glaube, sehr eindrucksvoll geschildert. Und du wirst es wahrscheinlich, weiß ich, bestätigen können. Ihr seid ja auch viel mit euch allein. Okay, heute hast du mit Marcel zusammen trainiert, aber du bist ja trotzdem Stunden mit dir selber allein, mit deinem Geist, mit deinen Gedanken, mit deinem Körper. Was passiert da bei solchen langen Einheiten, wo du mit dir alleine bist, so mental im Kopf? Was geht da vor?
Ja, wie gesagt, man hat ja immer so ein bisschen seinen Plan im Kopf, was man im Training vorhat. Und natürlich ist es aber einfacher, wenn es gut läuft. Dann macht es natürlich das Training mehr Spaß, als wenn man jetzt zwischendurch denkt, oh, jetzt geht's mal nicht so locker. Und ja, aber wie gesagt, Hardy, ich kann immer nur wieder sagen, für mich ist immer so dieser entscheidende Punkt. Ich habe meinen Plan im Kopf, mein Ziel, und dann will ich das halt auch durchziehen. Und ja, natürlich ist es, wenn man alleine ist, natürlich gibt es dann halt manchmal auch so Einheiten, wo du denkst, oh, warum mache ich das eigentlich alles? Aber dann kommt wieder so im zweiten Moment, denkt man wieder, ja, man hat seinen Plan im Kopf, man hat sein Ziel im Kopf und man hat die Wettkämpfe geplant. Und das ist immer so mein Antrieb, den ich immer habe, dass ich brauche, also für mich, ich könnte zum Beispiel auch nicht in den Tag hinein trainieren, wenn ich nicht wüsste, für was. Also dieser typische ja, Läufer jetzt, der wirklich jeden Tag nur läuft für sich. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich brauche immer meine Ziele, zum Beispiel meine Höhepunkte, die ich habe im Jahr, und darauf muss ich halt hintrainieren. Und also ich könnte jetzt nicht dieses typische, ja, einfach jeden Tag laufen für nichts. Das wäre jetzt halt nicht mein Anspruch, und das ist jetzt auch nicht, ja, das ist nicht meine Philosophie vom Laufen. Aber das ist ja das Schöne am Laufen. Es gibt ja so viele verschiedene Philosophien, gell? Der eine macht es, weil er abnehmen will, der andere macht es halt, weil er
Fit
halt.
sein will.
Genau, und der andere macht es halt, weil er wirklich einen Wettkampferfolg haben will. Und das ist ja das Schöne am Laufen. Jeder hat ja irgendwo so seine Baustellen, die er bearbeiten muss. Und das macht es ja auch so interessant und so spannend. Und man lernt halt unheimlich viele Charaktere kennen. Und deswegen finde ich diese Sporthalle auch, ja, unheimlich spannend. Auch wenn es manchmal eintönig klingt, ja, ich gehe jetzt laufen. Das klingt so, ja, toll, es geht ja laufen. Was sieht man da? Was hat man da? Was kann man da spüren, gell? Aber für mich ist das immer so dieses typische, ja, Ausdauer kommt halt von Ausdauer. Ich finde immer, wenn man Fußball spielen kann, kann man Fußball spielen, gell? Das kannst du auch schwer lernen, gell? Aber beim Laufen ist so, wenn du fleißig bist und ehrgeizig bist, natürlich gehört auch Talent dazu,
Sicher.
aber Fleiß ist halt so an die oberste Priorität. Das hat mich halt auch so an Jonathan Hilbert schon so die letzten Jahre, der hat ja auch viele Rückschläge gehabt und hat sich da immer wieder zurückgebissen. Und ja, also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, und ich freue mich wirklich für den Jungen unheimlich, weil das wirklich für Thüringen auch eine unheimlich, sag ich mal, gute Sache war, weil es uns jetzt auch einfach wieder noch ein bisschen ein Stück weit, auch wenn es jetzt nicht vielleicht der Laufsport war, aber es ist ja Gehen und es ist ja schon so ähnlich, und es hat uns natürlich im Sport und im Ganzen unheimlich nach vorne gebracht, diese Medaille. Und das hat der Junge sich sowas von verdient und hat das wirklich. War auch ganz begeistert, wie er gesprochen hat,
Ja,
zu
also
diesem Abend.
genau, das wollte ich noch einmal fragen. Also ich fand auch, dass der für seine 27 ist er, glaube ich, gell? Dass der für sein Alter schon relativ weise gesprochen hat. Das fand ich sehr bemerkenswert. Einige der Zuschauer haben ja auch gesagt, Wahnsinn, was der Junge so erzählt hat und wie er es erzählt hat und mit welchem Intellekt. Also hast du auch so gesehen, oder?
Das war ganz, ganz toll. Also ich war schwer begeistert. Ich meine, ich hatte mit dem Jonathan hin und wieder mal, wir waren ja auch mal hier in Erfurt zu, hier in Bad Langensalza zu dieser Veranstaltung hier, Thüringer, Unschuld Heini, Sportler des Jahres. Und da hat man ja auch immer miteinander mal zu tun und haben uns da mal gesehen. Und das ist ein unheimlich intelligenter Bursche. Und der hat, wie gesagt, ich fand auch, ein Satz ist mir unheimlich hängen geblieben, weil das, weil ich den so total nachempfinden kann, diesen Satz, wo er gesagt hat, egal welcher Sportler an diesem Tag gewonnen hätte, die haben alle das gleiche Ziel, ja, die haben alle diese gleiche Vorbereitung und alle haben dieses harte Programm hinter sich und das macht es im Sport eben aus, gell? Der eine hat dann halt den goldenen Tag und hat das dann halt für sich, den goldenen Tag und zieht das dann halt durch und das war unheimlich, dass er dann auch wirklich gesagt hat, er hätte es jedem gegönnt. Das fand ich eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, bitte mehr von diesen Jungs. Und da können wir wirklich, wäre ganz, ganz toll, wenn man noch mehr solche, wir müssten eigentlich, ja, dass jetzt eigentlich diese Euphoriewelle müsste jetzt eigentlich so schwappen, dass halt viel, viel mehr noch solche gibt. Also wir müssten es ja bündeln, gell? Das ist ja einer alleine reicht ja nicht. Bloß wenn ein so ein Erfolg, der kann für Thüringen unheimlich viel bewirken. Und ich hoffe einfach, weil das so ein intelligenter Bursche ist, dass der das nach außen so wirklich weitergibt, dass viele Interessen dann auch kommen. Und das wäre natürlich eine richtig gute Sache.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, Marcel, auch wenn die Pandemie jetzt noch ein bisschen nachwirkt sozusagen, aber bei allem Pessimismus, aber die Volksläufe sind ja vor der Pandemie, waren immer gut gebucht und die Laufszene ist ja schon ziemlich aktiv. Es gibt ja an jedem Wochenende Läufe ohne Ende. Du kennst ja viel besser aus als ich. Muss man ja sagen, doch, dass es doch noch viele Menschen gibt, die das genauso sehen wie du auch. Nicht so leistungsorientiert, aber einfach zu sagen, ich möchte diesen Lauf durchhalten, ich möchte da mitmachen. Du erinnerst dich an den Günter Oswald, der an dem Abend mit da war, der erzählt hat, dass er jetzt in Norwegen irgendwie, jetzt will er 560 Kilometer auf dem Fahrrad fahren, in einer Etappe mit 71 Jahren. Also es gibt doch auch in der Laufszene jetzt immer noch viel Bewegung, oder?
Ja, definitiv. Obwohl man jetzt auch schon gemerkt hat, ich komme natürlich viel rum und sehe auch viel und weil ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe, dass die Leute schon so, dass diese Richtung jetzt schon so ein bisschen war, mach das jetzt für mich hier zu Hause, das reicht auch, ich muss jetzt nicht unbedingt zum Volkslauf gehen und das ist mir jetzt, das ist unheimlich schade und unheimlich traurig für diese Veranstalter, weil die geben sich, da steckt so viel Herzblut dahinter, man sieht das ja teilweise gar nicht. Man geht da zu dieser Veranstaltung und denkt, okay, das ist alles so super organisiert, das sieht so super leicht aus, das kann ja alles nicht so schwer sein, gell? Bloß da steckt unheimlich viel Herzblut, unheimlich viel Arbeit dahinter und es wäre halt einfach wünschenswert, wenn viele Leute, sag ich mal, die früher immer zu Wettkämpfen gegangen sind, jetzt auch weiterhin das wieder für sich entdecken würden, weil es halt unheimlich für die Laufbewegung auch wichtig ist. Ja, und wir hatten ja vor Corona, sag ich mal, so ein Hype, was den Laufsport betrifft.
Wahnsinn,
das hatten wir eigentlich in Deutschland, also das habe ich in Deutschland selten so erlebt, dass wirklich so dieser Hype, ich meine, Hardy, du kennst es ja auch noch ein bisschen anders, zu DDR-Zeiten, da wurde man ja manchmal auch ein bisschen schräg angeguckt, wenn man gelaufen ist, gell? Und zumindestens, und heute ist es ja so, heute wer heute fast nicht läuft, der wird schräg angeguckt, der ist ja so wirklich, wenn man das mal so beobachtet, ich habe das jetzt so ein bisschen, ich bin ja auch viel draußen und kriege natürlich viel mit und habe das jetzt auch Richtung unseren Heimatlauf beobachtet, wie viele Menschen da auf dem Bein waren und haben sich, oder im Sportladen, wie viele Menschen sich interessiert haben dafür. Und das muss doch der Weg sein. Der Weg muss sein, dass die Leute wieder Interesse haben am Sport und auch an Bewegung und vor allen Dingen auch die Gleichgesinnten, dass man die Gleichgesinnten wieder sieht.
Ich und glaube, das kann man nur wünschen. Da ist doch Laufen eigentlich auch der ideale Sport. Also ich meine, jeder kann eigentlich laufen, so wenn er nicht gerade Knieprobleme hat oder sowas. Und was ich am Laufen ja auch so toll finde, ist, dass du ja vorwärts kommst. Also buchstäblich, du kommst vorwärts, du siehst neue Dinge, du erlebst was, du bist irgendwie unterwegs. Es ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, beim Gewichtheben oder sowas, wo du immer an derselben Stelle bist oder meinetwegen auch Fußball an sich auch cool, aber du bist ja immer am selben Platz. Und beim Laufen ist es ja fast wie ein Abenteuer, was du dann eigentlich erlebst, wenn du dann durch den Wald läufst. Und ich glaube, viele wollen ja jetzt auch gerade wieder an die frische Luft und raus und in die Natur und so. Ja. Ich glaube, das wird wieder zunehmen.
Ja, das hoffe ich ganz stark, weil ich sag mal, ich bewundere ja mal, es gibt ja der Heidegrippe Selassie, der absolute Weltklasse-Läufer, der leider aufgehört hat. Der hat mal so einen schönen Satz gesagt, es gibt in keiner Sportart, dass die Profis mit den Amateuren zusammenlaufen. Das ist ja das ist ja auch so das Interessante. Mhm. Gell? Egal welche Leistungsklasse, irgendwie starten alle zusammen und alle haben das gleiche Ziel und der eine auf seinem Niveau, der andere auf dem Niveau. Gell? Und das ist ja eigentlich auch das, was im Laufsport ja auch das, was es ausmacht. Gell? Jeder hat sein Niveau, jeder hat seine Klasse und jeder möchte irgendwo durchhalten und deswegen, ich kann diese, und das Schöne an der Sportart ist natürlich, man kann es halt zu jeder Tageszeit, man kann ja immer laufen, das ist egal wo, du kannst, laufen ist halt sowas von, ja, einfach Schuhe an und los, gell, das ja. ist... Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, ja.
Richtig, Amateure und Profis zusammen, das kann ich auch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe ja mal auch, als ich so alt war wie du, so 37, 38, mit meinen Kumpels mal eine Wette gemacht. Ich war ja früher, ich war weit hoch Dreispringer und ein bisschen Basketballer, aber niemals im Ausdauerbereich. Ich habe das immer gehasst, Ausdauer. Und habe aber dann eine Wette gemacht mit vier Kumpels, dass ich, bis ich 40 bin, einen Marathon laufe. So. Und ich habe es tatsächlich gemacht und bin in okay. Frankfurt und bin in Frankfurt den ersten Marathon gelaufen. Und jetzt kommt das einerseits das Schöne. Jetzt habe ich mal diese dünnen, dunkelhäutigen afrikanischen Läufer mal gesehen live. Weil du begegnest dich ab und zu mal. Und ich war, du kannst es gut einschätzen, ich war bei Kilometer 19, da wurde der Sieger verkündet. Da war ich noch nicht mal auf der Hälfte. Und ich habe dann die Jungs mal so gesehen, wie sie mir entgegenkamen. Und wir machen das im Sportunterricht immer. Mein Freund Kai in Bad Berka macht das auch. Und zwar fragen wir die Schüler, wenn du jetzt mit dem weltbesten Marathonläufer mitlaufen willst, du kannst dir aussuchen, wann du einsteigst. Du kannst bei Kilometer 10 einsteigen, du kannst aber bei Kilometer 37 einsteigen. Wie lange läufst du mit dem weltbesten Marathonläufer mit? Ja. Und das ist immer ganz witzig, wenn die Kinder dann sagen, na ja, so 3-4 Minuten oder ein Kilometer oder sowas, also sagen die guten Sportler. Ja. Und dann rechnen wir das alles mal runter und stellen dann fest, dass wirklich die Top-Sportler in der 10. Klasse können mal 200, 300 Meter mitlaufen, aber nicht mehr. Ja. Ja, damit man sich das auch vorstellt, das ist ja ein Irrsinn mittlerweile, doch, das ist dieses Tempo. Das schaffen ja andere mit dem Fahrrad nicht, was die jetzt laufen, oder?
Ja, diese Burschen, das ist natürlich wirklich, diese Entwicklung hat natürlich auch, sag ich mal, ja, natürlich die letzten Jahre ist es natürlich noch extremer geworden, weil natürlich die ganze Welt hat sich natürlich weiterentwickelt, gell? Wir haben, ich hatte heute auch das Thema mit Marcel gehabt, da ging es um das Thema Laufschuhe, was das halt für einen riesen Fortschritt gemacht hat, gell? Ja. Also diese Carbon-Schuhe, das ist ja unheimlich, das soll ja wohl beim Marathon 2 Minuten ausmachen, in der Weltspitze.
Ja.
Das ist natürlich echt viel, also ja. Ist wirklich viel. Und deswegen, und die Jungs sind natürlich, ja, über die Afrikaner brauchen wir nicht groß diskutieren, das sind halt einfach, denen liegt das in dem Blut, die haben, sag ich mal, diese genetischen Vorteile, ob das Ernährung ist, ob das von Kindesalter, die langen Schulwege. Ich habe da mal ein ganz interessantes Buch gelesen und da wurde das auch so ein bisschen beschrieben, wie die vom Kindesalter schon groß werden. Das ist, und dieser Antrieb einfach erfolgreich zu werden. Und da ist es halt wirklich noch im Kindesalter so, dass die wirklich natürlich für ihre Familien sorgen müssen. Und da sind wir natürlich in Deutschland mit dem Wohlstand natürlich schon ein bisschen, sag ich mal, ja, das ist verwöhnt. Nicht ganz so einfach und genau, verwöhnt. Und die Jungs wollen natürlich, sag ich mal, für die ist das unheimlich wichtig, wenn die hier einen großen Lauf gewinnen, dann haben die natürlich, und deswegen, die wollen das alle dort. Und das ist halt, glaube ich, der entscheidende Punkt, diese Gruppendynamik. Gell? Ja. Zum Beispiel meine Lauffreunde, die Zwillinge, Julian und Philipp Hesner, die sind ja jetzt gerade in Amerika. Das ist unheimlich spannend, denen ihre Entwicklung jetzt so das letzte Jahr. Es ist unheimlich Wahnsinn, was diese Jungs für eine Entwicklung genommen haben mit dieser Gruppendynamik. Die haben in Amerika eine Gruppendynamik, das ist unfassbar. Ja. Wir haben jetzt auch mal geschrieben und die Jungs sind jetzt beide die 10 unter 30 Minuten gerannt das erste Mal und die haben sich unheimlich entwickelt und die haben natürlich genau diesen Schritt gewagt. Die haben
durch gesagt, ihre Trainingspartner okay, meinst du jetzt?
Ja, genau, die haben diesen Schritt gewagt, die haben gemerkt, okay, wir kommen hier nicht so richtig weiter. Und wir wollen einfach mal sehen, was in Amerika, wie dieses System funktioniert. Und es ist ganz, ganz, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz krass und wahnsinnig, was da für Riesengruppen unterwegs sind und diese Gruppendynamik. Und die fehlt uns halt in Deutschland ungemein. Jeder macht so ein bisschen sein Süppchen und ja, man hat nicht mehr so diese ganz starken Gruppen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum es, sag ich mal, die absolute Weltspitze dann vielleicht auch nicht mehr reicht. Das ist einfach, weil uns unheimlich die Leute halt fehlen. Und ich meine, es ist ja jetzt schon ein bisschen ein Aufschwung wieder gewesen die letzten Jahre, aber für die absolute Weltspitze reicht es halt dann eben doch nicht, gell?
Aber sag nochmal ganz kurz zu diesem Carbon-Schuh. Ich glaube, Nike hat ihn ja auf den Markt gebracht. Ja. Gab es ja auch bei Netflix, glaube ich, diese Serie dazu, gell, mit dem Salazar und so weiter. Bringt der jetzt nur was auf der Straße oder würde der jetzt auch was im Gelände bringen? Oder was denkst du?
Nee, ich vermute mal ganz stark, dass es auf der Straße natürlich viel effizienter ist, weil du natürlich diese, Also es ist ja durch dieses Carbon hast du ja einen anderen Abdruck. Also ja. dieser Federabdruck ist natürlich viel extremer. Und deswegen denke ich, bin ich der Meinung, dass es natürlich auf der Straße viel effizienter ist, weil du natürlich erstens mal viel mehr, sag ich mal, durch diesen harten Untergrund hast du natürlich einen ganz anderen Abdruck. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich im Wald, weiß ich nicht, ob im Wald das jetzt viel weichen Boden, ob das nicht genau ein bisschen verpufft, aber ich denke, auf der Straße ist ja, man sieht es ja auch, auf der Straße sind ja, sag ich mal, diese ganzen Zeiten ja so explodiert, weil ich vermute, dass es halt schon auch mit daran liegt, dass du wirklich dies durch diesen, also der Marcel hat ihn jetzt auch bei seinem 50 Kilometer deutschen Meistertitel angehabt und hat gesagt, das ist wirklich schon echt extrem, also man hat halt so einen, wirklich so einen extremen Abdruck und ja, das, ich denke, das sind schon Vorteile, die man, die einem heute gegeben sind, gell? Und
vielleicht Marcel, zum Abschluss nochmal, du hast jetzt gerade den Dreitürmelauf, letzte Woche bist du gelaufen, hast natürlich gewonnen, deine Frau hat auch gewonnen, du hast ja schon ein bisschen davon erzählt, siehst du noch Potenzial in diesem Lauf, in deiner Heimatstadt, in meiner Heimatstadt, oder wie siehst du diesen Lauf?
Ja, ich meine, ich habe ja jetzt alle neun mitgemacht und muss sagen, es hat ja mit, wo ich damals hierher gekommen bin, nach Bad Langensalza, war es ja so der erste und das hat ja mal mit 100 Leuten angefangen. Ja, jetzt haben wir geschwankt, vor Corona hatten wir sogar fast 1000 Starter. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen rausgehört, der Enrico Esche und Dirk Nürnberger wollen es ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Und genau, es wäre natürlich sehr, sehr schade für die Stadt, weil... klar, Hadi, ich meine, das Weitsprung-Meeting, das gab es jetzt ja auch längere Zeit nicht und das war natürlich auch eine treibende Kraft im Bad Langensalza und das sind halt alles solche Veranstaltungen, wenn die aussterben, ist es natürlich für die Stadt fatal, gell? Weil ich ja auch wieder gemerkt habe, was letzte Woche wieder für eine Euphorie in der Stadt war und richtig, die Leute leben das mit den Schülern, mit den Kindern und die Eltern waren bei den Kindern dabei, das war natürlich unheimlich toll und sehr ganz, ganz tragisch und traurig, wenn das nicht weitergehen würde.
Das wollen wir nicht hoffen. Aber wenn du jetzt mal das vergleichst mit anderen Strecken und so weiter, was könnte Langensalza noch besser machen? Oder was, man kann ja immer was besser machen. Oder wie siehst du das? Gibt es da noch Potenzial aus deiner Sicht?
Also ich will jetzt auch nicht, ich habe das Thema habe ich tatsächlich diese Woche auch schon mal so gehabt mit Leuten im Laden, weil wir diesen Lauf einfach mal ausgewertet haben. Ich muss wirklich sagen, also ich bin ja, wie gesagt, ich komme ja auch viel rum und bin bei vielen anderen Läufen und ich muss wirklich sagen, also das, klar, insgeheim werden die wahrscheinlich auch ein paar Sachen haben, die nicht glatt gelaufen sind, aber ich kann wirklich, ich war relativ früh dort und bis auch zum Schluss und kann wirklich, also wirklich hatte ich, kann jetzt keinen Negativpunkt nennen, der mir jetzt aufgefallen wäre, wo ich gesagt hätte, das muss man jetzt besser machen, weil es ist halt einfach wirklich top organisiert war. Ich habe auch ganz viel Resonanz von den Kindern gehört und auch von den Eltern der Kinder, dass es wirklich ganz, ganz toll ankam. Und wie gesagt, wir können einfach nur hoffen, dass dieser Lauf für die Stadt, für die Region, der ist unheimlich wichtig. Und es wäre halt unheimlich traurig, wenn das wirklich nicht weitergehen würde.
Ich habe nur so ein bisschen, ich moderiere ja mittlerweile auch viele Cityläufe in anderen Städten. Und die Tendenz geht eigentlich immer weiter dahin, das finde ich auch gut, zumal als Moderator sowieso gut, dass man die Leute in Mühlhausen, ist ja auch so, dann doch mehrere Runden laufen lässt, weil ich glaube, diese Stimmung in der Stadt mit den Zuschauern ist, glaube ich, auch für die Läufer sehr förderlich. Natürlich gibt es in Langensalza außenrum sehr schöne Strecken, aber ich finde es doch, glaube ich, musst du als Läufer stehen, schon doch cooler. Erstens mal als Moderator kann ich dann sagen, hier, Marcel Friedkrieghoff hat gerade 12 Sekunden Vorsprung vor dem und dem und dem. Jetzt kommt die zweite Runde und so weiter. Und die Zuschauer, die sehen euch ja dann auch öfters mal. Ich finde das also auch, um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen, finde ich es doch besser, dass wenn mehr Runden gelaufen ist.
Das tatsächlich wäre wirklich ein Punkt, genau, wo ich jetzt auch sagen würde, das war jetzt wirklich die einzige Sache, die ich jetzt auch so beobachtet habe, dass du natürlich bei der 12,5 Kilometer Strecke, dadurch du weit rausläufst.
Du bist einmal, du startest einmal, dann bist du weg und dann kommst du wieder. Gell?
Genau. Ja. Du hast natürlich überhaupt keinen Zuschauermagnet. Gell? Du hast natürlich draußen im Ziel, ist klar, ist natürlich viel Bambule durch die Kinderläufe und da hast du natürlich viele Zuschauer. Du hast aber weit draußen hast du natürlich
bist wenig alleine.
Zuschauer. Ja. Natürlich ist das natürlich. Ist das natürlich, das wäre natürlich mal eine richtig coole Sache, wenn das natürlich so eine 2 Kilometer in der Stadt wäre und wie so diese klassischen Stadtläufe ja auch in Mühlhausen sind, da bündelst du natürlich die Leute dann direkt in der Stadt, gell? Und wäre natürlich auch mal total interessant, gell? Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass es überhaupt in irgendeiner Art und Weise weitergeht.
Ja, das kriegen wir schon hin,
Das hoffe ich natürlich sehr stark. Natürlich wäre das richtig cool, wenn natürlich so ein Lauf, dieser Charakter wäre natürlich schöner, wenn man natürlich 5-mal am selben Start und Ziel wieder vorbeikommt, gell? Das ist natürlich ganz anderer Charakter, gell?
Ja,
natürlich, aber wie gesagt, was ich nur damit sagen wollte, also das ist jetzt auch nicht zu weit ausgeholt, aber ich bin wirklich der Meinung, dieser Lauf hat wirklich Charakter, der hat sich über die letzten Jahre, man muss halt auch mal sehen, wie der sich entwickelt hat, gell?
Also, hat sich gesagt, etabliert.
Ich kenne das noch mit 100 Leuten und jetzt mittlerweile haben die wirklich so viel Zulauf, auch wie gesagt durch die Schulen, durch die Kinder und das ist natürlich, es ist wirklich eine tolle Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Ja.
Also meine Schwägerfamilie ist da auf jeden Fall immer dabei und feiert das, aber für dich, Marcel, ist ja jetzt dann erstmal, kommt ja der Dolomitenlauf, der jetzt als nächstes ansteht, der das große
Highlight ist. Richtig. Ne? Ich habe natürlich jetzt erstmal andere Probleme. Muss jetzt zusehen, dass ich jetzt meinen Berglauf, sage ich mal, gut durchziehen kann. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf. Wie gesagt, die Vorbereitung lief bis jetzt perfekt.
Wann findet das Event statt, Marcel?
Der ist am 2. Juli.
Okay.
2. Juli, wenn ich gerade auf dem Weg nach Kroatien bin.
Am 1. Juli-Wochenende. Ja, Urlaub ist natürlich auch nicht schlecht.
So, Marcel, ich würde erstmal sagen, erstmal war es sehr schön, mit dir zu reden. Wir drücken dir für den 2. Juli, insbesondere für den 2. Juli, die Daumen, dass du weiter unfallfrei, verletzungsfrei trainieren kannst, dass du dort abliefern kannst nach deinen Vorstellungen. Aber ich glaube, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Du bist gut drauf, es macht Spaß mit dir. Und wie gesagt, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir mal perspektivisch einfach mal einen Talk machen, mal mit 3-4 Läufern, vielleicht den Marcel Bräutigam dazu nehmen, nochmal 2 irgendwie Leute und machen mal so ein, wo es wirklich nur um den Lauf mal geht, so eine kleine Talkshow. Das würde, glaube ich, viele Zuschauer sehr interessieren. Und da würde ich mich freuen, wenn du das mit initiierst.
Ja, natürlich. Das wäre doch mal total interessant, weil wirklich diese Sparte ja auch wirklich von früher noch sehr interessant ist und heutzutage natürlich auch total boomt. Und das wäre natürlich eine richtig, richtig coole Geschichte. Und ich hoffe, dass wir das wirklich mal auf die Beine stellen können. Und wie gesagt, und ich denke auch, dass unheimlich viele Leute da Interesse hätten und das verfolgen würden. Und und vielleicht die Sehne dann auch noch ein bisschen mehr wieder aufwirkt. Und das wäre doch eine tolle Geschichte.
Das ist unser Ausblick für die Zukunft. Marcel, war schön mit dir. Schöne Pfingstwochenende. Leg die Füße ab und zu auch mal hoch. Du weißt, mein Uni-Professor hat immer gesagt, der Muskel wächst nicht beim Training, sondern in der Pause.
Ja, das stimmt. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Und wie gesagt, war eine ganz tolle Sache. Und danke, dass ich mal Gast sein durfte. Und
Dankeschön.
Ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
Wir drücken dir die Daumen.
Alles klar, Marcel.
Alles Gute.
Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Ja, Hashtag läuft bei dir ist quasi das Motto.
Ja.
Oh, ich habe jetzt auch ein bisschen Lust, einfach rauszugehen und irgendwo hinzulaufen. Siehste? Also ich kann ja leider nicht mehr joggen. Das ist ja, ich habe ja diese Knieprobleme tatsächlich. Es ist wirklich nicht schön. Aber spazieren gehen kann ich ja wenigstens.
Du bist doch ein junges Mädel. Kannst du nicht schon Knieprobleme haben? Was ist da los?
Ich habe ja damals den Firmenlauf habe ich auch mitgemacht und geschafft. Und dann wollte ich irgendwie nochmal einen anderen Lauf auch machen und dann ging das los. Da war ich dann noch bei Kirsche.
Ja, stimmt.
Und habe quasi mir Übungen geholt, die ich eigentlich täglich machen müsste und so. Aber der einfachere Weg war dann einfach halt nicht mehr zu joggen.
Okay. Ja, nee, ist schon beeindruckend, was er so abspult. Und wirklich viermal den Inselberg hochzulaufen, das ist wirklich crazy. Also das ist, wie gesagt, ich bin mal hochgewandert und da war ich relativ durchschwitzt, als ich oben war.
Ist ja auch, also auch in den Dolomiten, da sind ja dann Höhenmeter auch, richtig, die einfach nochmal was mit dir machen.
Das ist anspruchsvolles Wandern, gell? Wenn du das natürlich dann noch mit Tempo hochläufst. Wahnsinn.
Schön, haben wir wieder unsere Stunde vollgekriegt hier.
Genau, mehr als das. Wie geht's bei dir weiter, Caroline? Was gibt's bei dir?
Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich ganz dringend dann noch schnell in die Stadt muss, um noch ein paar Goldhelm-Pralinen zu kaufen, weil noch eine Freundin von uns Geburtstag hat und wir die wahrscheinlich morgen sehen und ich ihr noch was mitbringen wollte. Es ist ja jetzt morgen und übermorgen Feiertag. Und ansonsten, wie geht's weiter? Heute Abend bisschen chillen mit einer Freundin wahrscheinlich mit einer.
Okay.
Und morgen treffen wir uns wahrscheinlich dann. Ja, zu Kram, Kleinkram. Okay. Nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Aber ist auch ganz gut, muss ich sagen.
Dann hoffen wir einfach mal, dass wir auch entsprechend schönes Wetter haben. Ja.
Ja.
Das macht ja immer viel Spaß mit dem Wetter.
Ja, das stimmt.
Und
bin auch gerade so in so einer Eisphase, muss ich sagen. Ich
in der Eisphase?
Richtig Bock, irgendwie mit Leuten einfach Eisbecher essen zu gehen. Aber dafür
ich habe echt überlegt, ob ich daher fahre, weil ich esse auch, ich dir noch ein Eis mitbringe, aber das habe ich dann irgendwie verworfen. Weil ich,
aber dafür hast du ja mir alte Fotos mitgebracht.
Genau, sehr schöne alte Fotos. Im Übrigen, apropos Fotos, ich habe ja in meinem Status auch ein paar Bilder reingestellt, von wo ich so ein bisschen nicht zu erkennen war. Vielleicht wahrscheinlich mit dem weißen Kleid und mit der Maske. Habe ich ja gesagt, das muss man nur erklären. Also okay. Mein Freund Gerhard hat ja 50. Geburtstag, witzigerweise, so, witzigerweise an dem Tag meines Geburtstages, das war für mich auch eine coole Sache, da waren über 100 Leute da, zum Teil, also zum großen Teil wären das auch meine Gäste gewesen. Gerrit, nochmal ganz lieben Dank dafür, dass du meine Gäste auch gewonnen hast, sozusagen. Ich konnte immer jeden, der mir gratuliert hat, konnte ich immer sagen, okay, Dankeschön, bestell dir was zu essen, was zu trinken und so weiter. Du musst es gar nicht selbst bezahlen. Ja, und die Fallspieler, auch liebe Grüße an meine Jungs, machen natürlich immer den runden Geburtstag einen kleinen Programmpunkt und wir haben uns überlegt, weil Gerrit, warum auch immer, so auf
Helene Fischer
steht. So. Und da haben wir uns alle quasi als Helene Fischer gestylt. Also wir alle haben Frauenklamotten getragen, was ich ja gar nicht so mag. Also das ist ja überhaupt nicht
komisch,
mein
dafür
Ding.
Komisch, dafür machst du es relativ häufig.
Nee.
Also, dein komisches Herkules-Outfit, was du
ja,
jedes
das
Jahr
war aber kein, ja, das war ja Herkules, das war ja bei Römer, war das, ist ja keine Dame. Und das ist auch schon lange her. Und haben wir uns also 8-mal als Helene Fischer, haben uns aber dazu noch Helene Fischer Masken besorgt auch und natürlich die Perücken auch und haben dann für Gerrit da in Negelstedt, jeder hat einen Titel quasi interpretiert. Was aber gut war, was sie die Masken hatten, da musste man auch Mimik und Gestik, konnte man nicht viel machen. Aber da haben sich surreale Szenen abgespielt. Wir haben dann in dem Bus, in unserem Helene Fischer Bus quasi uns umgezogen und teilweise haben sich Jungs
von uns... Naja, da muss ich jetzt glaube ich nicht so
detailliert sehen. Die haben sich aber auch Frauenklamotten gekauft. Gell? Oskar zum Beispiel hat sich wirklich dann auch einen Rock gekauft, ein Oberteil gekauft und so weiter und BH gekauft und so weiter. Und da habe ich da Männer in diesem Bus gesehen, die sich da im BH dastanden mit freiem Oberkörper.
Ja, wirklich schrecklich.
Wo ich sage, jetzt, ja, Hundewelpen, gell, und so weiter. Aber... war eine total coole Sache, war auch eine sehr schöne Party. Danke, Gerrit, nochmal dafür. Das war auch super schönes Wetter. Deine Mutter war ja auch mit dabei. Und das machen wir natürlich gerne gemacht. Und ja, die Fallspieler sind nach wie vor immer da und haben da auch wieder gezeigt, dass wir zusammenhalten und dass wir natürlich immer bei solchen Gelegenheiten auf uns hingehen. Wir waren der einzige Programmpunkt übrigens, gell? Wurde auch Zugabe gepolt, aber das gibt es natürlich nicht bei uns, weil das war schon ziemlich
am Limit. Einmalig bleiben.
Aber sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, jetzt wollen wir hoffen, warst du schon beim Freibad?
Tatsächlich noch nicht.
Ich auch noch nicht.
Ich würde gerne.
Ja,
gerne ein bisschen.
Die Bäder haben ja eigentlich schon auf. Das Wetter ist ja noch nicht so ganz so sommerlich, aber...
Wir haben auch einen Pool bei uns im Kleingarten. Der will auch eingeweiht werden.
Aber ich bin jetzt auch mittlerweile viel mit dem Fahrrad wieder unterwegs. Fahre viel Fahrrad und ich werde irgendwann wieder in Kirchheiligen anhalten und werden ins Wasser springen. Witzigerweise auch, das passt zu Marcel, seiner Thematik, ja. Als vor 2-3 Jahren, kannst du dich erinnern, als wir mal nach Kirchheiligen gefahren sind, da bin ich nach Kirchheiligen gefahren, alleine... und war ratsch kaputt. Bin noch ein bisschen ins Wasser zum Abkühlen. Jetzt fahre ich nach Kirchheiligen und fahre dann weiter über Urleben nach Bad Hennstedt und wieder zurück. Und bin noch lange nicht fertig. Also in meinem hohen Alter, meine Trainingsqualität hat sich verbessert. Und so freue ich mich.
Kannst du mir mal helfen? Ich würde mir gerne ein neues Fahrrad besorgen. Ja, das macht ja Oma gerade. Ich würde gerne ein richtig gutes Fahrrad einfach mal. Also, was heißt richtig gut? Nee, so krass muss es gar nicht, kein Mountainbike oder sowas sein. Aber mein Fahrrad hat quasi keine Federung mehr. Ich kann über Bordsteine nicht mehr fahren und sowas. Das tut extrem weh. Und ich würde einfach gerne auch mal wieder Fahrradtouren machen. Das heißt, ich brauche einfach nur ein Rad, was gut ist und ein paar Gänge hat und so. Und
das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wobei, wie gesagt, schön. Fahrräder kaufen ist momentan nicht einfach.
Deine Oma
hat sich ja gerade ein Fahrrad gekauft. Ich habe es ja mit ihr abgeholt. Ein schönes rotes Damenfahrrad mit Körbchen. Wirklich ein cooles Fahrrad. Aber witzigerweise, ein riesengroßer Fahrradhändler in Mühlhausen. Da standen auch bestimmt 200 Fahrräder in der Halle. Aber du musst es alles bar bezahlen. Es gab keine Kartenzahlung. Okay. Ja, das fand ich schon ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall fand ich es cool, dass Oma sich so ein Fahrrad geholt hat. Die Fahrradhändler sind ja auch einer der Gewinner dieser Pandemie. Aber müssen wir uns mal angucken. Und mein Freund Kai, der kennt sich da auch super aus. Auch hier in Erfurt bei Radart kann man da was machen. Aber das Angebot ist momentan gar nicht so groß, weil die kaufen die Räder wie die Verrückten gerade weg. Also so gesehen.
Ja, ja.
Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin und ich finde Fahrradfahren total schön. Und wenn man es auch wirklich regelmäßig macht, also ich fühle mich jetzt richtig wohl auf dem Fahrrad und die Touren werden immer größer und ich fühle mich auch ganz gut. Und früher, wo ich so einen Berg, wo ich sage, ich komme den Berg jetzt gerade so hoch, Da kann ich jetzt ab und zu mal drüber ziehen. Das ist ein schönes Gefühl und das macht Spaß. Und es ist sehr rückenfreundlich. Mhm. Ja, du hast ja keine Stauchung. Laufen darf ich ja auch nicht mehr wegen meiner Hüfte, aber das ist wirklich eine schöne Sache. Und wenn ich dann wieder eine schöne Tour Kirchheiligen fahre, so 30, 40 Kilometer, dann nochmal ein bisschen schwimmen gehe, das ist natürlich besser. Besser geht es gar nicht. Also da freue ich mich auch drauf. Ja, auf was freuen wir uns noch?
Ja, auf die nächste Folge vielleicht.
Auf die nächste Folge freuen wir uns vielleicht, aber wollen wir uns wahrscheinlich noch nicht festlegen, wie ich dich kenne,
können
oder?
Können wir danach mal einen Termin
Können wir danach mal gucken, genau. Und weil ich freue mich nicht darauf, dass du nach Kroatien fährst, weil du bist ja nicht so Talkshooter. Ich habe es Wolfgang Bosbach noch nicht gesagt. Es könnte Ärger geben.
Vielleicht sagst du es ihm einfach nicht.
Und nee, ich werde es ihm auch nicht sagen. Ich weiß auch, wo es kam.
Die Lisa ist ja dann da. Die genau. verzichtet ja nun extra
genau, auf ihren Kroatien. Genau, die verzichtet, die nimmt die Sache ernst.
Ja, schönen Dank nochmal dafür.
So, ja, also plan schon mal den 8. Juli ein. Wir werden am 16. Juni, das kann ich jetzt schon mal sagen, mit dem Vorverkauf beginnen. Es gibt leider nur 160 Plätze im Kino. Mehr können wir leider nicht machen, aber ich denke mal, das wird auch ganz schnell weggehen. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf und wir werden auch da wieder das, was übrig bleibt am Geld, wieder spenden. Es gibt jetzt, glaube ich, viele Möglichkeiten, was zu tun. Wir haben immer noch, gestern war, glaube ich, 100 Tage Ukraine-Krieg. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Das müssen wir jetzt auch nicht drüber reden.
Nee,
fürchterlich genug. Immer noch ein Riesentheater, politisch sowieso einiges am Dach. Aber ich denke mal, wir machen jetzt erstmal Schluss.
Ja.
Ich gucke schon mal, ob ich hier die Abschlussmusik habe und du kannst noch mal, du kannst noch mal was zum Abschluss sagen.
Ich finde es, ja, du hast heute viel erzählt, aber es ist auch okay. Ich höre dir auch gerne einfach mal zu von deinen Geschichten.
Aber ich fand es auch ganz fluffig heute, oder?
Ja, also mit Marcel können wir auf jeden Fall gut sprechen. Aber der hat mich auch echt motiviert, muss ich sagen. Ich habe jetzt wirklich, ich muss jetzt raus, glaube ich. Ich war ja noch nicht draußen.
Ja, dann ab in die Laufschuhe. Und
ja, das vielleicht noch nicht, aber mal.
Also wir sagen euch zu Hause an den Geräten, an den Handys und wo ihr sonst noch seid, an den Bluetooth-Geräten, genießt den Sommer, würde ich einfach sagen.
Ja.
Und wie gesagt, bitte, ich möchte nicht mehr hören, ja, aber das sehen im Herbst und alles wieder schlechter. Das kann sein, aber ist mir jetzt scheißegal.
Ein Grund mehr, den
genau,
Diem heute
genau.
zu kaufen.
Carpe Diem, nutze jeden Tag, nutze den Sommer, geht raus, macht Party, macht Sport, bewegt euch und
macht das, was euch gut tut.
Seid mit euren Liebsten zusammen, seid lieb zu euren Liebsten und seid auch lieb zu den anderen.
Vergesst nicht, Papa hin und wieder mal zum Vatertag zu gratulieren.
Ist ja nur einmal im Jahr. Ihr könnt aber auch so mal den Leuten mal
das
sagen.
Stimmt.
Schön, dass es dich gibt und so
schön,
weiter.
Schön, dass es dich gibt.
Ja, okay. Oh, wie soll es schöner enden? Also, schön, dass es euch gibt. Bleibt uns wohlgesonnen. Wir hören uns bald wieder und sagen
tschüss.
Goodbye.
Bis zum nächsten Mal.
Sagt tschüss.